herzlich willkommen im Macht was Podcast. John Friedmann ist zu Gast. Das sagt euch nichts. Erkan und Stefan kennt ihr aber, oder? John ist Teil dieses Duos und hat deshalb ganz tiefen Einblick in die Film- und Medienbranche. Wir hatten ein sehr spannendes Gespräch über die Kreativindustrie. Jetzt weiß ich auch, was ein Filmproduzent überhaupt so macht und wie und warum teilweise riesige Geldsummen in dem Geschäft bewegt werden. Außerdem diskutiere ich mit ihm die schönen und die schlimmen Seiten des Ruhms und John verrät, welche Fehler man in der Zusammenarbeit mit der Presse nicht machen sollte, wenn man als Schauspieler oder Schauspielerin, um es mit meinen Worten zu sagen, nicht aufs Maul fallen will. Insgesamt war John super offen und direkt, es gab schlicht kein Drumherum, bla bla. Einmal hat er sogar mich etwas aus der Bahn gebracht, aber hört selbst. Ja, herzlich willkommen im Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich unterhalte mich heute mit John Friedmann. John, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
Hallo, servus, vielen Dank, danke, dass ich da sein darf.
Ja, John sitzt in München, ich in Hamburg, wir sprechen über das Internet sozusagen. Ich freue mich, dass das klappt und John Friedmann sagt vielleicht einigen von euch schon was. Vielen von euch wird aber die Brand, sage ich mal, wie man im Marketing sagt, Erkan und Stefan ein bisschen mehr sagen. An der Stelle, ich übergebe einfach mal das Wort und sage, John, magst du dich mal vorstellen?
Ja, klar, John Friedmann ist hier, der Erkan, wirklich, der Erkan von Erkan und Stefan. Ja. Wir waren damals oder sind immer noch sehr bekannt, was wir jetzt auch erst wieder festgestellt haben, dass wir so immer doch immer noch Legenden geworden sind, war eigentlich nicht der Plan. Und ja, warum kennt John Friedmann so wenige? Es liegt daran, dass wir als Erkan und Stefan damals unsere echten Namen geheim gehalten haben. Also wir haben die Figuren Erkan und Stefan aus künstlerischer Sicht voll durchgezogen. Ja, hat Mitte der 90er angefangen, ging dann gute 10 Jahre. Und erstens haben wir damals ganz andere Sachen noch gemacht und haben gedacht, das ist jetzt einfach nur mal ein Spaß und wollten quasi nicht, dass dieser Spaß dann zu sehr in unseren Anfang unserer beruflichen Karriere reingeht. Der Stefan heißt eigentlich Florian, ist Jurist und ich habe Architektur studiert. Und außerdem war uns es wichtig, dass Erkan und Stefan nicht als Figuren wahrgenommen werden von zwei Akademikern, die sich quasi über Leute mit Migrationshintergrund lustig machen, sondern dass von Anfang an klar ist, unsere Figuren lieben wir sind authentisch. Vorbild war immer so, ich war immer oder bin immer noch Gerhard Polt-Fan. Okay. Wir haben uns immer gefragt, ist der Gerhard Polt eigentlich wirklich so? Und das hat es für mich viel interessanter gemacht, dass der vielleicht wirklich so ist.
Okay. Das heißt, du würdest sagen, so ein ganzes Stück Erkan steckt auch in dir und du hast da eine Menge Spaß mit der Person.
Auf jeden Fall. Also ja, also da gibt es Phasen halt, mal mehr Spaß, mal weniger Spaß. Aber ich habe über die Jahre dann auch festgestellt, dass ich den Erkan vor allen Dingen deswegen auch so authentisch personifizieren kann, also ich spiele ihn gar nicht, sondern ich bin das dann auch, weil er doch ein Teil von mir drin ist. Also ich könnte zum Beispiel nie der Stefan sein, der Stefan könnte nicht der Erkan sein, obwohl wir beide hervorragende Schauspieler sind.
Ja, selbstverständlich, also das ja. Ist so, das ist ja auch das Kernziel, was wir heute im Podcast rüberbringen wollen, irgendwie Top-Schauspieler am Start. Macht sich mit einem Audio-Modell wie Podcast auch sehr, sehr gut. Ja. Aber wir sind jetzt schon ganz, ganz, ganz tief drin sozusagen in der Erkan und Stefan Thematik. Vielleicht kurz nochmal so ein bisschen weiterfassenden Hintergrund. Du machst ja nicht nur Erkan und Stefan als Projektfilm und was da sonst noch so alles dranhängt. Und da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber du bist ja noch viel mehr als nur der in Anführungsstrichen der Erkan aus Erkan und Stefan.
Ja, also nach 3 Kinofilmen und wirklich quasi allem, was man machen konnte, hatten wir gemacht. Fernsehshows, fiktional, non-fiktional, bla bla bla. Auch viele Auftritte haben wir uns immer gesagt, Mensch, du, jetzt sind wir Mitte 30, was ist jetzt so? Wo wollen wir eigentlich hin im Leben als Mensch, als Künstler, als Berufstätiger? Ist das jetzt, wollen wir uns jetzt auf diesem Erfolg ausruhen? Oder wollen wir quasi, die Hauptfrage war, ich sage immer, ich stand vor der Option, will ich jetzt Otto im Trainingsanzug werden? Ja, quasi für den Rest meines Lebens im Trainingsanzug rumlaufen, ohne mal was anderes ausprobiert zu haben. Und da wir ja beide einen anderen Background haben, war es bei mir zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich befasse mich gerne mit Texten, ich lese gerne, ich schreibe gerne, ich wollte mal was schreiben und ich wollte auch andere Rollen einfach mal spielen. Nachdem wir 10 Jahre lang quasi der Welt vorgespielt haben, wir sind 2 Ghetto-Boys, habe ich mir gedacht, Mensch, das habe ich ja so gut gespielt, keiner hat gecheckt, dass ich ja jemand anderes bin, dann kann ich doch auch andere Rollen spielen. Habe ich dann auch gemacht.
Was hast du da so gespielt? Wo hat man dich schon mal gesehen dann auch?
Also ich habe eigentlich die ganze Bandbreite, ja. Also ich habe gespielt Herzschmerz, Rosamunde Pilcher, Traumschiff, also Kreuzfahrt ins Glück, genau gesagt, ist ja der Ableger davon, alle möglichen Sokos und so weiter, aber auch mal ein paar richtige Bösewichte, einen Killer, öfter mal einen Verdächtigen oder auch mal wirklich einen richtig harten SSler an der Seite von Konstantin Wecker in Wunderkinder.
Okay.
Das war eine tolle Herausforderung in so einem wirklich, also wirklich in einem harten Zweiten Weltkriegsdrama. So einen richtig einfach einen bösen SSler zu spielen. Also das ist für einen Schauspieler sehr interessant.
Okay, das ist eine echte schauspielerische Herausforderung dann noch, die man sich dann auch sucht in so einer Phase, oder?
Ja, klar, also du willst natürlich das alles mal ausprobieren, also gerade quasi jetzt mal vom Comedian dahin zu kommen, dass man das ernsthaft rüberbringt und auch was man dann so erlebt und das mit Kollegen zu teilen, also der Konstantin und ich, wir hatten dann so gemeinsam ein Wohnmobil und hat es dann geregnet und haben uns überhalten und haben gesagt, Mensch, du, weil er war quasi, ich war Sturmbannführer und er war Obersturmbannführer, ich war seine rechte Hand und dann hat er gesagt, der Wecker, so, ich bin, alle Welt weiß, dass ich ein Pazifist bin, aber das macht irre Spaß, so böse zu sein. Also diese Uniform verändert einen. Das ist eine Erfahrung, die du als Schauspieler hast, dass du, wenn du so Rollen spielst, was die mit dir auch machen.
Ja, okay. Das heißt, wird man dann auch immer direkt so ein bisschen irgendwie was von der Rolle, findet man dann in seiner Persönlichkeit auch wieder? Oder?
Ja, da hat jeder ein Schauspieler einen anderen Ansatz. Also manche erarbeiten sich das, indem sie das quasi so versuchen zu kopieren. Oder manche rufen etwas in sich ab, was schon da ist. Oder manche kreieren das. Ja, bei mir ist es so ein bisschen so eine Mischung. Ich beobachte viel und dann entdecke ich das in mir und habe teilweise die Sachen und kreiere sie, wenn ich so eine Rolle spiele. Also ich würde, muss ganz ehrlich sagen, ich würde alles spielen wollen, aber ich wollte weder einen Kinderschänder spielen, noch einen Drogensüchtigen.
Ja, ja.
Weil ich ganz klar Angst hätte, und das ist vielleicht ein bisschen auch unprofessionell, aber ich hätte Angst, das kommt mir zu nahe.
Ja, ja.
Wenn ich das spiele, alles andere ist okay, da kann ich die Distanz aufbauen, aber so gewisse Dinge, weil ich mir dann doch sehr in so eine Rolle reinversetze, ja, und ich möchte mich einfach nicht in den Kinderschänder reinversetzen, also in die Psychologie, weil das habe ich dann alles im Kopf, wenn ich so eine Rolle spiele.
Ja, okay, ich glaube, das ist durchaus verständlich, mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich in jedem Job irgendwie immer noch auch Themen gibt, die man nicht machen möchte, ist gerade das von dir speziell angesprochene Thema eines, was man ja typischerweise nicht gern an sich heranlässt, um es mal so zu formulieren.
Da wäre ich zu sensibel. Es gibt tolle Schauspieler, die können das. Ja? Es gibt auch welche, die daran ein bisschen kaputt gehen. Also hat man ja auch öfter, dass wirklich so hochsensible Schauspieler, auch gerade so Amis, man gibt immer wieder mal einen Schauspieler, der sich umbringt oder was weiß ich, was, oder Drogensucht verfällt, weil es einfach zu sehr in die Persönlichkeit reingeht.
Ja, ja. Was wir versuchen in unserem Podcast, ist so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Jetzt haben wir direkt in den ersten Minuten da schon mal vergleichsweise tiefe Einblicke bekommen. Das finde ich ganz cool und ich glaube, wir sollten das in die Richtung weiter treiben, sozusagen. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, ist, wenn du bist Schauspieler, das heißt, du bist in einem kreativen Beruf unterwegs und was ich mich ganz oft frage, ist, ist man eigentlich kreativ? Oder lernt man kreativ zu sein? Und ist das eigentlich auch ein Thema, was sich dann auch eine bestimmte Art von Kreativität beschränkt? Oder könntest du eigentlich auch Musik machen?
Also ich glaube schon, wie man das so früher gesagt hat, dass man, wenn man so ein musisches Talent hat, das ist schon sehr hilfreich. Ja, ich kann es nicht beurteilen, ob jeder ein hohes Maß an Kreativität abrufen kann. Das ist auch, glaube ich, eine große Übung und auch eine Übung, im Bewusstsein, sowas zuzulassen, den Entstehungsprozess zuzulassen. Ich glaube, jeder Mensch hat was Kreatives in sich, weil Kreativität entsteht ja auch da, um etwas zu bewältigen, um Lösungen zu finden für Probleme, für Herausforderungen oder auch Fragen sich selber zu beantworten. Da hat jeder, glaube ich, seine eigene Strategie und die entwickelt er über Jahre. Aber manche haben natürlich ein größeres Talent, aus dem sie vielleicht schöpfen können. Also mein Vater zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Fotograf.
Ja. Ja.
Mittlerweile Kunstfotograf, früher hat er sehr viel in Werbung gemacht und so weiter. Ich könnte nie so ein guter Fotograf sein, weil mir das Auge dafür fehlt. Ja? Andererseits kann ich gut mit Texten umgehen, da habe ich irgendwie einen großen Zugang.
Ja.
Ich habe ja auch zwei Romane geschrieben und so weiter. Und ich habe auch gestalterisch ein gutes Händchen, aber ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt gestalterisch bei Malerei oder sowas irgendwann an mein Limit käme.
Ja, ja. Das heißt, wahrscheinlich kann man sagen, so eine generelle Kreativität haben viele Menschen. Einige sind dann auf einem bestimmten Themenfeld können sich besser rauslassen und wer insgesamt ein Stück weit oder wer insgesamt kreativ ist, ist das wahrscheinlich auch auf mehreren Themenfeldern, aber nicht auf allen Themenfeldern gleich kreativ. Das wären dann ja so Multitalente, die alles können, vom Malen über Schauspieler ein bisschen zu Musik machen. Davon gibt es dann wahrscheinlich tatsächlich ganz wenige.
Ja, ich denke mal, ein Finanzjongleur braucht auch ein hohes Maß an Kreativität. Ja? Oder also es geht, Kreativität hat ja auch viel mit Lösungen suchen zu tun. Ja? Und wie du auch gesagt hast, wie ich auch meine Bewältigung, was ist meine Position zur Welt? Wie nehme ich Welt wahr und wie verarbeite ich das im Kopf, diese Fragen, die jeder von uns drin hat? Und das kann Mathematik sein, es kann wirklich viele Bereiche können das sein. Und ich glaube, was interessant ist bei der Kreativität, ist quasi, wie lasse ich sie entstehen? Also eins habe ich gelernt für mein Leben, man kann Kreativität nicht erzwingen.
Ja, okay.
Wenn du dich hinsetzt, sagst, ich will jetzt kreativ sein von 8 bis um 12, ja, und dann mache ich Mittagspause. Ich zweifle es sehr an, dass das funktioniert. Du musst, dann geht gar nichts. Das ist wie eine Pflanze, die du übergießt. Es muss von sich aus entstehen können. Das hast du in dir drin, Ideen und so. Du musst ganz andere Wege gehen.
Ja. Und was glaubst du, wie viel Kreativität mit Fleiß zu tun hat? Also was ich... Jetzt kann man über jemanden wie Dieter Bohlen vielleicht und dessen Kreativität streiten. Also, aber der hat ja zumindest einen sehr hohen Output gehabt über die Jahre und nach meiner Wahrnehmung auch viel gearbeitet. Und das hört man ja schon auch immer wieder, dass Maler irgendwie viele, viele Stunden im Atelier verbringen, dass Schauspieler proben und nochmal proben und nochmal proben und nochmal proben. Ist Fleiß ein wirklich entscheidender Faktor an der Stelle? Was glaubst du?
Ja, ich glaube schon, dass es sehr hilfreich ist. Also, dass du einfach Prozesse die ermöglichst und Rahmenbedingungen, die Kreativität leichter fließen lassen. Und das ist ein Zeitaufwand. Also,
ja.
Also es gibt bestimmt Leute, die setzen sich effektiv hin und schreiben einen Welthit oder der kommt dann plötzlich unter der Dusche, aber ich glaube, du musst dafür viel duschen gehen. Also du musst viele Prozesse entwickeln, die dich zum Beispiel einfach nicht zu sehr ablenken.
Ja.
Die dich frei machen, wo die Gedanken ein bisschen fliegen können. Und das kann auch der Schreibtisch sein. Ja? Wenn du dir, also ich glaube nicht, dass du sagst, okay, ich setze mich abends um 8 hin, trinke einen Wein, bin ein bisschen angetrunken und dann schreibe ich einen tollen Roman.
Ja.
Also da müsste es lauter Welthits geben, so viel wie getrunken wird. Sondern ich habe gemerkt, so eine gewisse Disziplin, und das hat ja auch was mit Fleiß zu tun, Fleiß und Disziplin ist schon sehr hilfreich. Also wenn ich habe ja da zwei Romane geschrieben und das ist ein großer Zeitaufwand.
Ja.
Und da habe ich das gemerkt, also wenn ich jetzt mal, dann habe ich wieder 10 Tage gedreht irgendwo und war dann draußen aus dem Schreiben raus und dann war der erste Tag sehr schwer, da ist nicht viel entstanden.
Ja, ja, okay.
Aber der zweite, dritte Tag, an dem ich mich dann immer wieder nach dem Frühstück hingesetzt habe oder je nachdem, welchen Rhythmus man hat, mich hingesetzt habe und den Raum geschaffen habe, sodass ich jetzt da schreibe. Ja. Dann ist es gekommen. Dann ist so, man muss die Möglichkeit geben. Das weiße Blatt und der Stift, die müssen halt immer da rumliegen.
Ja, ja. Okay, das klingt dann aber auch schon auch sehr stark danach, dass auch kreative Arbeit sehr viel auch mit Arbeit zu tun hat, was ja von außen oft gar nicht so aussieht, wenn man die Schauspieler über den roten Teppich schlendern sieht, die Musiker stehen auf der Bühne und werden bejubelt. Dann wirkt das ja alles immer sehr, sehr leicht und sehr entspannt. Aber offensichtlich ist es dann ja auch so, dass Kreativarbeit auch Arbeit ist.
Auf jeden Fall, ja. Also auch eine Geduldsprobe. Ja, also du musst viel Zeit und Energie reinstecken. Der Vorteil ist vielleicht, dass es eine Arbeit ist, die sehr viel Spaß macht. Und deswegen nimmst du es nicht als Arbeit wahr.
Ja, mhm. Ja. Okay, ich glaube, das ist eine Parallele zu auch anderen Berufen. Ich glaube, wenn so ein, ja, weiß ich nicht, Mathematikprofessor, um da mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, der hat wahrscheinlich tatsächlich auch Spaß an den Zahlen und vielleicht hat er sogar auch Spaß am Umgang mit Studenten und bringt die beiden Themen zusammen und steht dann da in so einer Vorlesung und erklärt was. Es gibt aber natürlich ganz viele Jobs, wo es nicht so wahnsinnig viel Spaß macht und dann ist Arbeit tendenziell eher belastend. Und vielleicht sind dann zumindest die, ich sag mal, erfolgreichen Kreativen, die haben dann das Glück, in Anführungsstrichen, dass sie Themen zusammengebracht haben, die ihnen Spaß bringen, mit denen sie arbeiten und wir dann am Ende dann auch nochmal davon ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das ist ja ein glückliches Leben dann oder zumindest in Teilen.
Absolut. Also ich denke, das ist auch die Frage der Zukunft. Also wie gesagt, ein Mathematikprofessor ist auch eine hochkreative Arbeit. Und selbst also alle möglichen, also selbst jemand, der hinter den Tresen was verkauft, ist im Zwischenmenschlichen hochkreativ, weil er mit den Leuten zusammenarbeitet. Ich glaube, fast jeder Beruf ist irgendwo Kreativität. Und die Frage der Zukunft ist auch wirklich, dass man dass eine Beschäftigung finden oder Beschäftigung, die Möglichkeit schaffen für Leute, ihren Unterhalt zu verdienen, indem sie nicht gezwungen werden, irgendwelche Tätigkeiten auszuüben, sondern dass jeder die Tätigkeit findet, die ihm Spaß macht.
Ja, ja. Ja.
Ich glaube, da könnte sehr große Wertschöpfung entstehen.
Ja, das würde aber auch bedeuten, ja, auch wenn man das irgendwie gerade so im Kreativbereich sieht, dass man ganz viel auch ausprobieren muss, oder? Um das zu finden, was einem auch Freude macht. Hast du denn, war für dich relativ schnell klar, du willst Schauspieler werden, dann, also du hast Architektur studiert, das lässt schon mal darauf schließen, dass du jetzt nicht den klassischen Weg über eine Schauspielschule gehen wolltest, aber hast du da trotzdem, war Architektur eher so ein bisschen so eine Notlösung oder hast du gesagt, nee, das könnte mir auch Spaß machen und parallel schauspieler ich mal so ein bisschen und dann gucke ich, was von den beiden Dingern durch die Decke geht?
Nee, also Architekturstudium hatte ich ja angefangen, 93. Und, nee, 94. Und das ist ja ein zeitaufwendiges und inhaltlich sehr aufwendiges Studium.
Ja.
Das macht man nicht mal so nebenbei. Ich hatte damals absolutes Ziel, Architekt zu werden. Und ich hatte das Studium dann auch abgeschlossen. Und dann ging es erst los mit dem ersten Dreh. Also vorher waren diese Radiofolgen, die so ein bisschen Spaß gemacht haben.
Ja.
Aber das war ein Hobby. Dann gab es plötzlich die Möglichkeit, den Kinofilm zu drehen. Und deswegen ja auch so den Namen John Friedman erstmal noch geschützt halten, weil wer wird sich vom Erker ein Haus bauen lassen?
Okay.
War echt mal ein Gedanke und dann war der erste Film aber so erfolgreich, dass es sehr verlockend war, da jetzt nicht gleich eine Architekturstelle anzutreten in einem Architekturbüro, sondern dann hieß es, komm, wir machen noch einen Film und ihr tretet weiter auf der Bühne auf. Und dann war dieses Abenteuer Schauspielerei wurde dann immer präsenter und das war dann auch der Punkt, dass ich nach dem dritten Kinofilm und dann nach quasi 5 Jahren nach meinem Hochschulabschluss dann gemerkt habe, jetzt bist du ja in diesem Umfeld gelandet von Schauspielerei und Medien und so weiter. Und aber ich habe da gemerkt, Mensch, da entfalte ich ja dann doch sehr viel.
Also yeah.
Da habe ich ja wirklich einen Fußabdruck hinterlassen oder große Erfolge gefeiert. Und ich habe auch gemerkt, es macht mir Spaß und habe gemerkt, Mensch, dann sollte ich mich da weiter entfalten. Und habe dann gesagt, okay, mit dem Architekturstudium, das wird wohl jetzt schwierig.
Ja. Yeah.
Und habe dann eben andere Rollen versucht zu spielen. Das war gar nicht so einfach mit diesem Imagewandel. Habe dann Romane geschrieben. Ich war dann sogar mal ganz kurz ein Jahr lang so Assistent, also Hilfsassistent an der Uni. Das war ganz spannend. Plötzlich war ich wieder an der Architekturfakultät.
Okay.
Als Teil der Lehrkörperschaft. Das war ganz cool. Nee, also das Schauspielerei war eigentlich gar kein Plan.
Ja,
ich war aber immer schon so ein Mensch, der auch in der Schule schon immer so aufgefallen ist. Also der einen Witz gemacht hat, der getadelt wurde, weil er geschwätzt hat, also der polarisiert hat.
Ja, wahrscheinlich muss man schon auch eine gewisse Extrovertiertheit mitbringen, wenn man Schauspieler ist, oder das glaube ich, kann man so sagen.
Denke ich schon. Also man hat eine interessante Psychologie, die man da mitbringt.
Ja. Ja,
also wenn du jetzt ein Mauerblümchen bist, das nicht reden und nicht, also man muss ja senden letztendlich.
Ja.
Du sendest Wort und Bild und Emotion irgendwo und das musst du schon wollen.
Ja.
Oder können oder in dir drin haben. Es gibt auch Leute, die senden, ohne dass sie es merken.
Ja.
Gibt schon auch diese Mauerblümchen, die interessanten Charaktere. Aber auch die suchen von ihrer Psychologie her Aufmerksamkeit.
Okay. Okay, ja, spannend. Wenn man jetzt so sagt, okay, du bist eher zufällig oder nicht ganz zufällig, aber schon zumindest nicht komplett geplant zur Schauspielerei gekommen. Dann hat euch da jemand ein Angebot gemacht, Mensch, hier macht doch mal einen Film. Wenn ich so auf die Themen schaue, ehrlicherweise, ich sehe dann irgendwie im Kino oder im TV irgendwie Filme und höre und sehe dann immer, ja, irgendwie der Film ist irgendwie super, weil folgender Schauspieler ist dabei. Oder das ist der Produzent von irgendeinem anderen irgendwie super Film oder der Regisseur von irgendeinem anderen Film oder das Studio oder der Verleih irgendwie, der schon super erfolgreich ist. Und all das soll mir ja als Zuschauer immer suggerieren, das ist ein Top-Film, der da jetzt gerade läuft. Ehrlicherweise, also ich kann mir grob vorstellen, kann ich mir schon, was die Aufgabe eines Schauspielers ist, selbstverständlich. Ich glaube auch zu verstehen, was ein Regisseur in diesem Zusammenhang irgendwie da an Aufgaben hat. Beim Produzenten ist schon nicht mehr ganz so einfach und beim Verleih verstehe ich es auch irgendwie wahrscheinlich nur so zur Hälfte. Ich vermute, das geht auch vielen Hörern so. Hast du Lust mal zu schildern, in was für ein Umfeld du da gekommen bist? Also irgendwie, wer macht eigentlich so Angebote? Jetzt lass doch mal einen Film drehen. Wer entscheidet, wie ein Film gedreht wird? Welche Rollen haben diese eben beschriebenen Beteiligten da an der Stelle?
Ja, gerne. Also ich meine, ich habe das ja miterlebt. Also wir waren auf der Bühne, haben Radio angefangen und dann hieß es, Mensch, kommt doch mal auf die Bühne, zeigt euch doch mal, macht mal einen Live-Comedy-Auftritt. Das gab es damals noch nicht so viel. Und wir waren das erste Mal auf der Bühne, es war super ausverkauft und dann danach hieß es, ja, da ist ein Filmproduzent und der will mit euch sprechen.
Ja.
Und dann hat der gesagt, es war damals der Philipp Voges von Hofmann und Voges, hieß die Firma damals, hat gesagt, ich mache mit euch einen Kinofilm. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, und ich bin der Schaf am Persien. Und er sagt, doch, ich meine es ernst. Ich habe erst gedacht, er will mich verarschen. Und dann hat er dieses Angebot eben ausgesprochen, weil er gemerkt hat, Mensch, da entsteht gerade was Kultiges.
Ja.
Und dann haben sich die Gespräche vertieft und haben gemerkt, das ist ernst genommen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen aber mitschreiben und wir wollen, weil das sind unsere Figuren und wir wollen auch ein bisschen so quasi Überblick mit haben.
Ja.
Also generell ist es so, was ist ein Filmproduzent? Und es gibt eine Filmidee, die kommt von einem Autor, der vielleicht zu einem Produzenten geht, oder ein Produzent sagt, da gibt es jetzt ein Thema. Sagen wir mal aktuell das Thema Corona. Wenn ich jetzt Filmproduzent wäre, sage ich, das ist ja ein irrer Stoff, ja? Ja. Da gibt es so viele Aspekte, da will ich jetzt einen Film zu machen. Mache ich jetzt da eine Comedy dazu? Mache ich ein Bewältigungsdrama dazu? Mache ich einen Thriller dazu? Ja? Wer steckt dahinter? Mache ich ein Gesellschaftsdrama? Mache ich einen Politthriller? Egal. Also es gibt einen Produzenten, der so gewisse Interessen hat und der sagt, ich will jetzt da einen Film zu machen. Dann suche ich mir dafür einen Drehbuchautor, oder habe vielleicht schon einen an der Stange und bespreche es mit dem. Es gibt irgendwo diese Idee.
Ja.
Und diese Idee kommt eigentlich vom Produzenten.
Okay.
Der muss dann ein Paket schnüren, um diese Idee zum Leben zu bringen. Entweder ist es nur ein Einzeiler, ein Satz, ja.
Ja, ja.
Man sagt immer, ein guter Kinofilm, eine gute Drehbuchidee ist ein Satz. Jerry Bruckheimer hat gesagt, es muss auf eine Streichholzschachtel passen, ja. So Dirty Dancing, ja. Ein Mädchen vom Land will groß rauskommen als Tänzerin und verliebt sich.
Ja.
Oder liebenswerte Prostituierte verliebt sich in reichen Mann. Richard Gere und der denkst du, wer heißt der? Weißt du, welchem eigentlich?
Gibt ein Musical dazu in Hamburg.
Ja, also ist immer so dieses, es gibt eigentlich nur 12 gute Filmthemen. Ne? Mann verliert alles und wird für schuldig gehalten und muss seine Unschuld beweisen. Also gibt es ein paar so Dinge, ja.
Ja.
Böse, gut gegen böse, die Ursprungsdramen, die dann irgendwann in Star Wars gipfeln, ja, Weltbeherrscher, bla bla bla. Jedenfalls gibt es diese Idee und die wird damit Leben gefüllt. Das macht der Produzent, der sucht sich da den Autoren und je weiter die Geschichte schon gediehen ist, desto mehr hat er. Und dann versucht er dazu vielleicht dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie das Paket zu vergrößern, indem er sagt, und ich habe übrigens den und den Schauspieler gefunden, der will mitspielen. Ja?
Ja.
Wenn ich jetzt auf Deutschland das runterrechne, sage ich, ich will jetzt eine Komödie machen, ja, so ein Thema jugendliche Leute oder die so Erwachsene werden, coming of age und ach ja, dann habe ich eine tolle Geschichte. Jemand merkt, dass er schwul ist. Ach, dann nehme ich jetzt Elias Erbarg, der zieht gerade beim Publikum.
Ja, ja.
Habe ich jetzt schon den Schauspieler, dann habe ich noch einen Borat Agetin, das ist der mit ihm zusammenarbeitet, als Autor. Habe ich schon das Erfolgsduo Autor und Dings, der Borat ist auch noch ein super Regisseur. Mit diesem Paket gehe ich dann, da habe ich schon sehr viel, gehe ich dann zu einem Verleih hin und sage, du, wie findest du dieses Projekt? Das wäre jetzt in dem Fall die Konstantin Film.
Ja, ja.
Der größte deutsche Produzent würde sagen, Mensch, wir haben da so eine neue Idee, der Elias macht mit, der Bora schreibt, würde auch Regie machen. Wie ist denn die Idee? Ja, die ist toll. Also wenn ich diese Idee habe, muss ich dann eben versuchen, ich sag mal, mach mal eine leichte Rechnung, ich bräuchte jetzt nur 3 Millionen, das ist wahrscheinlich 6 Millionen. Ja.
Ja.
Dann bleiben wir bei der 3 Millionen. Ich brauche 3 Millionen für diesen Film, das ist zu wenig, aber für die Rechnung. Ich brauche dann, als Produzent für diese 3 Millionen, sage ich, wo kriege ich die 1 Million her? Okay, die 1 Million kriege ich vom Verleih. Der Verleih ist quasi der Vertrieb. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel, ich stelle einen Keks her. Ja.
Ja.
Wie bringe ich den Keks in den Supermarkt? Und dafür brauche ich einen Vertrieb.
Ja, okay.
Großhändler sozusagen. Der Verleih ist der Großhändler.
Das heißt, der bringt den Film dann ins Kino zum Beispiel.
Genau. Ja. Er kauft einen fertigen Film, aber sorgt dann für die Werbung und sorgt dann dafür, dass Plakate gemacht werden und macht quasi das Geschäft, das Zwischengeschäft zwischen Filmproduzent und Kinobesitzer.
Ja, okay.
Früher hat man gesagt, der hat quasi diesen Film, den es einmal gibt, 100 Mal kopiert und diese 100 Rollen dafür gesorgt, dass sie logistisch bei den Kinobesitzern landen.
Ja, okay.
Das Verleihgeschäft, heute ist natürlich alles digital, aber so, das war der Verleih, der hat auch entschieden, wie viel Werbung mache ich, wie viele Plakate klebe ich, ja, und wann bringe ich den raus, das war sein Geschäft, da war der Produzent quasi mehr oder weniger von abhängig. Es gibt Firmen, die sind alles in einem, also Konstantin zum Beispiel ist eine Filmproduktionsfirma,
ja,
die aber auch gleichzeitig der größte deutsche Verleih ist,
ja, ja.
Die verleihen ihre eigenen Produktionen, die haben auch Tochterfirmen, die produzieren, aber die kaufen auch, beteiligen sich auch bei anderen Produktionen.
Okay.
Ja? Also jetzt bin ich der Filmproduzent. In unserem Film sage ich zum Beispiel Erkan Stefan 1, der hat jetzt den Hof- und Voges-Film, haben gesagt, okay, jetzt brauche ich 3 Millionen, jetzt nehme ich 1 Million, kriege ich von Konstantin, die garantieren sie mir, dafür kriegen die direkt Verleihrechte.
Ja.
Und dann suche ich mir noch einen Fernsehsender, der Fernsehsender kriegt die Fernsehrechte.
Ja.
Und weiteren Rechte. Das wäre in dem Fall ProSieben.
Okay, das geht dann an dem Verleih vorbei. Der Verleih ist nur fürs Kino zuständig, mit dem Fernsehsender spricht der Produzent im Zweifel direkt. Oder je nach Konstellation auch über den Verleih.
Genau, also man bildet meistens eine Produktionsgemeinschaft, ja, also das sind ja nur wenige Beteiligte in der Branche und die wissen dann alle voneinander und die fragen du ja, also der Verleih fragt, welchen Fernsehsender hast du denn mit im Boot, weil sonst gehe ich gar nicht mit rein. Also jeder will wissen, also der Fernsehsender sagt, wer ist denn der Verleih, weil sonst gehe ich gar nicht mit rein.
Okay.
Ins Risiko, ja.
Ja.
Und jetzt habe ich also 2 Millionen und dann gibt es noch die dritte Sparte, das wäre entweder Eigenkapital, was die wenigsten machen, oder weil sie es nicht haben. Oder man geht zur Filmförderung. Ja. Das heißt, fast jedes Bundesland hat eine Filmförderungsanstalt, vor allem die großen Bayern, Baden-Württemberg, NRW, vor allem die große und Berlin, ist einerseits länderspezifisch organisiert und dann gibt es aber noch den auf Bundesebene auch eine Filmförderung.
Dann
fördert das Filmgeschäft. Das heißt, die geben dir einen Kredit, ja, die glauben an dein Projekt, sichern so Arbeitsplätze und die Kulturwirtschaft und die haben auch Geld quasi wieder über verschiedene Töpfe. Teilweise müssen die Sender auch in diese Töpfe einzahlen, gerade die kleineren Sender, die selber nicht produzieren.
Ja, ja.
Und die beteiligen sich dann mit der letzten Million. Die muss ich aber dann wieder zurückzahlen.
Okay, das heißt, Erlösen. Filmförderung ist tatsächlich, also ist zwar eine Förderung, weil es gibt einen günstigen Kredit, aber man kriegt da kein Geld geschenkt.
Nee, geschenkt nicht. Also wenn du jetzt quasi keinen Gewinn machst, dann musst du es auch nicht zurückzahlen.
Okay.
Aber sobald Gewinne da sind, dann gibt es verschiedene Erlösbeteiligungen, das ist Verhandlungssache. Also wie viel, der Verleih holt sich erstmal sein Geld zurück, aber sobald dann die Gewinne da sind, wie viel von den 100% Gewinn erlöst, ja, kriegt jetzt der Verleih, wie viel kriegt die Förderung. Also die Förderung ist meistens so, dass die zuerst zurückgezahlt werden muss.
Ja, okay. Also. Okay, das heißt, zusammengefasst ist, der Produzent ist der wirtschaftlich-organisatorische Kopf hinter dem Ganzen, der auch eine gewisse Kreativarbeit macht, für die zumindest die Idee im Kopf hat. Dann hat er ein Kreativteam aus Drehbuchautoren, Regisseuren, Schauspielern und was da sonst noch alles so dazugehört, Kameramänner etc. oder Frauen, die Kreativarbeit machen. Dann gibt es den Verleih, der dafür sorgt, dass letztendlich das Produktfilm dem Zuschauer in irgendeiner Form zugänglich gemacht wird.
Im Kino.
Und dann gibt's häufig auch noch einen Fernsehsender, der sich da auch engagiert.
Genau, also da geht es dann quasi um die, das heißt mal, diese Fenster, wann ein Film wo gesehen werden kann. Also zuerst natürlich läuft der Film im Kino.
Ja.
Das heißt, da ist der Verleih, da kommen meine Erlöse her.
Ja.
Dann gibt es die Fernsehrechte, die sind dann so 1-2 Jahre später. Das ändert sich je nachdem, das ist gerade jetzt sehr im Gespräch, dieses Fenster, wie lang das sein soll. Also wann darf der Film dann im Fernsehen gesendet werden? 1 Jahr später, da hat dann der Sender sagt, Mensch, ich präsentiere euch hier die Free-TV-Premiere.
Ja.
Vorher ist dann oft noch, also On-Demand ist jetzt immer stärker geworden. Zum Beispiel Sky sagt, ich habe jetzt hier als erster Pay-TV, die Pay-TV-Sender-Premiere. Ne?
Ja.
Gibt es ja auch. Und vorher dann noch die Dialöse durch DVD-Verkauf, da sind dann quasi auch alle beteiligt. Es gibt dann meistens so eine Produzentengemeinschaft. Wenn es dann zum Filmdreh kommt, dann gibt es so diese Produzentengemeinschaft, federführend der eigentliche Produzent.
Ja.
Und die anderen und teilweise dann auch, das nennt man dann der ausführende Produzent, der dann die Produktion organisiert, den Dreh und alles, die Gehalt, alles Mögliche. Und in der Produzentengemeinschaft sitzt dann halt drin der Filmverleih und der Fernsehsender.
Ja, ja. Okay. Was ja immer spannend ist, ist zu verstehen, wer entscheidet eigentlich, ob ein Film gemacht wird oder nicht. Wenn ich das jetzt mal so, was du gesagt hast, Revue passieren lasse, dann gibt's nicht den einen Filmmogul sozusagen, der sagt, irgendwie dieser Film wird gemacht oder jener nicht. Letztendlich ist es ein Stück weit eine Frage der Finanzierung. Wahrscheinlich kann ich auch irgendwie, wenn ich diese vorhin angesprochenen 3 Millionen auf dem Konto rumliegen habe und will unbedingt einen Film machen, dann kann ich es wahrscheinlich irgendwie auch selber finanzieren und danach dann erst loslaufen und gucken, ob ich den irgendwie ins Kino kriege. Aber üblich ist eher, dass es Teamwork ist, dass zwar einer die Idee hat oder eine, dass die Grundintention letztendlich irgendwie zeigt, da was, ein Projekt zu machen. aber dafür dann auch schon mehrere Partner an Bord holen muss, damit es ein erfolgreiches Projekt wird.
Ja, das ist die Regel. Es gibt immer wieder Fälle, wo quasi Mäzene oder Leute einfach auch Leute sagen, das ist mir alles zu umständlich, dieser ganze Abstimmungsprozess. Ich will jetzt diese, ich habe diese tolle Idee, ich will das machen. Ich glaube, ja. Da gab es mal die Jagd nach dem Bernsteinzimmer. Oder sie, zum Beispiel, es gibt halt, je nachdem, wie viele Muskeln du hast. Also da gab es dann mal einen Produzent, ich glaube, der hat der bei Alarm für Cobra 11, der Produzent von Alarm für Cobra 11, der dann auch, also ich bringe jetzt einiges durcheinander, ich will nichts Falsches sagen, aber jedenfalls Leute, die viel Erfahrung haben und sagen, Mensch, ich bin auch ein bisschen unkonventioneller, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Ja. Ich gehe jetzt ins Risiko, gebe die 3 Millionen aus meiner Schatulle, mach den Film selber. Du hast dann ein Riesenproblem, weil es eher unüblich ist und weil die erstens die Sender diese Filme nicht kaufen.
Okay, weil sie kein Interesse haben oder weil sie keinen Einfluss nehmen können oder?
Ja, also ist eher das Zweite, weil sie sagen, das Projekt und so und es ist, da habe ich keinen Einfluss, passt nicht zu mir, ich habe genug anderes Zeug. Also das ist zu unbekannt, weil die Chance, dass du Erfolg hast, sehr gering ist, weil auch ein Verleih nicht hingeht und an so ein Projekt glaubt, dass er nicht, wo er keinen Einfluss drauf hatte.
Ja.
Ja, und es ist dann für diese Projekte auch sehr schwierig, erfolgreich zu sein, weil sie die Erfolgsfaktoren oft auch fehlen.
Ja. Ja? Okay,
sprich, manchmal Erfahrung, dann auch die anderen Beteiligten und so weiter und so fort, ja.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich habe irgendein Buch aus meiner Kindheit, finde ich irgendwie super und ich kann da die Filmrechte bekommen und ich will aber nicht, dass, weil ich da das ganz, ganz speziell interpretiere, diesen ganzen Content, will ich auch nicht, dass mir da einer reinquatscht und ich mache daraus einen Film, dann würdest du auch sagen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit von so einem Filmprojekt einfach auch niedriger ist, als wenn ich vorher schon Überzeugungsarbeit leiste und Partner mit an Bord hole.
Ja, aber wie findet der Film sein Publikum? Wo ist der Kanal? Ja, wenn du keinen Sender hast, der ihn zeigt, und wenn du kein Kino hast, der ihn zeigt, wie soll das Publikum den sehen? Wie soll es drauf? Da müsstest du noch Riesengeld in eine Werbekampagne stecken, damit die dir vielleicht eine DVD kaufen. Aber dir fehlt der Kanal.
Ja, ja. Okay. Das ist spannend. Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, du als Schauspieler, dann haben wir jetzt das Projekt, was wir gerade beschrieben haben, ist ja so ein Stück weit der klassische Kinofilm, wie es ihn so in den letzten Jahrzehnten gab. Aber mittlerweile ist ja Kino längst nicht mehr das Einzige, wo man als Schauspieler tätig ist. Theater, TV, Streaming-Sender, wie hat sich aus deiner Perspektive da in den letzten Jahren so das Universum verändert für einen Schauspieler? Wo ist man unterwegs? Hat sich Theater verändert in der Priorität oder ist das eigentlich immer noch genauso wie früher? Welche Rolle spielen Streaming-Sender etc.? Magst du da mal was zu sagen? Ja.
Also vor 10, 15 Jahren gab es einfach viel mehr Schubladen. Da gab es einfach entweder Theaterschauspieler oder Film-Fernsehschauspieler. Ja,
ja.
Es ist eine andere Art des Schauspielens, mal ganz kurz. Also wenn du auf einer Theaterbühne bist, dann spielst du auch Gesten und Mimiken für jemanden, der ganz weit hinten sitzt.
Ja. Ja?
Und Theaterschauspieler reden dann gerne einmal so, dass man das da hinten auch noch versteht.
Ja, ja? Okay.
Weil wenn du vor der Kamera stehst, dann ist die teilweise direkt an deinem Mund dran, die ist da ganz nah, man sieht vielleicht wirklich nur Teile deines Gesichts und wenn du da allein nur ein bisschen zuckst, ja, oder so atmest oder sowas, dann kann das schon eine große Emotion sein, die würde auf der Theaterbühne überhaupt nicht gesehen werden. Und du kannst auch so leise so durch das Filmfeld laufen, das kann total geheimnisvoll sein.
Ja.
Also das ist eine völlig andere Art des Spiels. Ja? Also deswegen gab es davor die große Unterscheidung zwischen Theaterschauspieler und Film-Fernsehschauspieler, wo es natürlich auch Überschneidungen gab, aber da gab es top. So, und dann war das bei den Leuten, die vor der Kamera standen, vor 10, 15 Jahren war das so, entweder bist du Kinoschauspieler oder du bist Fernsehdarsteller. Also es gab ganz wenige Leute, die dann auch im Fernsehen waren, weil man gesagt hat, dann sieht man den ja eh ständig, dann brauche ich den nicht fürs Kino.
Ja.
Und man hat dann so ein bisschen gegenseitig die Nase gerümpft. Ja, der eine, der macht ja nur Fernsehen.
Ja, okay.
Und im Fernsehen gab es dann die quasi anspruchsvolles Fernsehen gemacht haben, quasi Tatort oder sowas, und die hätten halt nie im Traumschiff mitgespielt.
Ja. Okay.
Und das hat sich alles, das ist alles vermengt. Erstens, weil die Auftragslage sich verändert hat und zweitens, da sind viele Schranken gefallen einfach. Ja, es ist, wir reden davon in den letzten Jahren. Das war vor Streaming und so weiter. Durch die neuen Technologien, die das ganze Geschäft in den letzten Jahren rasant umändern und jetzt durch Corona noch mehr durcheinander bringen und in Zukunft noch mehr verändern werden, ist alles ständig im Fluss.
Okay, das heißt, es gibt nicht mehr den Fernsehschauspieler oder nicht mehr den Tatortkommissar, der eigentlich sonst kaum was anderes macht.
Nee, gar nicht. Zum Beispiel, ich glaube, Maria Furtwängler, hat sie nicht sogar vor kurzem bei einer YouTube-Serie mitgespielt oder sowas? Oder, also als Tatort-Kommissar. Da gibt's, was auch schön ist für Kreative, alle möglichen Schranken fallen da und es eröffnen sich viele Möglichkeiten.
Ja.
Also durch die neuen Anbieter, durch die neuen Player. Und da wird sich auch noch viel verändern.
Ja, gefühlt ist es für mich fast schon so, als jemand, der von außen drauf schaut, dass wenn man sagt, naja, okay, früher war der große Kinostar, das war sozusagen die Krone, die man sich aufsetzen konnte. Heute ist es schon so, wenn ich Hauptdarsteller, also jetzt ich nicht persönlich, aber wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin Hauptdarsteller einer Streaming-Serie beispielsweise bei Netflix ist, dass das fast schon in der öffentlichen Wahrnehmung ähnlich wichtig ist, wie wenn man so einen absoluten Kino-Hit hat.
Ja.
Kannst du das bestätigen?
Ja, also auch da ist alles fließend. Also das kann durchaus sein. Ich meine, das Kinopublikum ist nicht gleich das zum Beispiel jetzt das Streaming-Plattform-Publikum, ja, unbedingt. Ja? Also du sitzt halt gern zu Hause und schaust da auch ganz andere Inhalte an, die quasi viel langatmiger sind.
Ja.
Also über Geschichten, die sich über 12 Stunden ziehen, ja, im Vergleich zu Geschichten, die über 90 Minuten spannen, so die klassische Kinozeit.
Ja.
Es gibt auch tolle Möglichkeiten. Ein Beispiel, gerade zum Beispiel die Serie Dark.
Ja.
Eine deutsche Produktion lief jetzt auf Netflix die finale Staffel. International riesig erfolgreich. Das heißt, dass ein deutscher Kinofilm das schafft, international in der kurzen Zeit gleich so erfolgreich zu sein, ist äußerst selten. Aber so eine Serie, und das ist jetzt nicht die erste Serie, die dann gleich international sehr erfolgreich ist, das bietet für den Schauspieler, für alle beteiligten Produzenten, Drehbuchautoren so riesige Möglichkeiten. Also es gibt deutsche Schauspieler, die sind wahrscheinlich jetzt weltweit bekannter durch solche Serien, die jetzt auch aus Deutschland langsam kommen,
ja, ja,
als sie es mit dem Kino je geschafft hätten.
Ja, ja. Das ist doch spannend, weil damit ergeben sich einfach mehr Arbeitsmöglichkeiten und so ein paar, wie soll ich sagen, Hürden, die es früher gab, die werden damit zumindest niedriger. Also zum Beispiel, was Internationalität angeht. Kann das sein, dass vielleicht auch sowas wie, dass sich über sowas wie Netflix auch das TV-Schauen mit Untertiteln stärker etabliert hat und dass deshalb irgendwie Sprachbarrieren gar nicht mehr so groß sind, vielleicht.
Du sprichst es an. Ja, die größte Barriere ist die Sprachbarriere. Also gerade der englischsprachige Raum, der ja doch sehr groß ist, hatte große Hemmungen zu synchronisieren.
Ja.
Das hat man einfach nicht gemacht. Warum? Ja, warum? Das ist ja, dann haben sie, dadurch gab es auch nicht die Tradition, gut zu synchronisieren oder Untertitel zu schauen oder sowas. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland eine sehr, sehr gute Synchronbranche. Also das ist ein sehr hohes Niveau. Ich spreche auch synchron, deswegen habe ich da einen Einblick. Da wird sehr viel Arbeit reingesteckt und es wird sehr hochprofessionell gemacht. Und diese Strukturen fangen in Amerika jetzt erst an.
Ja.
Netflix synchronisiert einfach in zig Sprachen, ja, teilweise noch schlecht. Also die Synchronisation dann, also wenn du quasi eine Produktion anschaust, eine nicht englische Produktion ist dann oft schlecht synchronisiert. Das können wir ja alles auch gucken, wenn wir was aus Brasilien sehen. Das,
ja,
ist dann auf Englisch synchronisiert und das ist schlecht gemacht oft. Wird aber immer besser. Und da sind aber auch die Sehgewohner, die Hürden, wie du sagst, die Leute gucken im Ausland gerne auch mal einfach Untertitel. Das ist für die okay.
Ja? Ja.
Und wenn das dann noch gut synchronisiert wird, dann ist diese Barriere komplett gefallen. Dann ist die nächste Barriere eigentlich nur noch quasi die Stoffe. Und auch da hat sich viel getan. Also das so, zum Beispiel sowas wie Dark ist halt ein Stoff, der international gut funktioniert.
Ja.
Weil es ein Mystery-Stoff ist und der ist nicht jetzt quasi national gebunden oder so. Ja, das funktioniert dann.
Ja, kann sowas auch dazu beitragen, dass sich die, wenn man jetzt mal so den kulturellen Aspekt betrachtet, dass sich regionale Besonderheiten so ein bisschen abschleifen und wir, ich sag mal so, wenn man es negativ formulieren würde, wäre das die weltweite Filmbranche produziert einen Einheitsbrei. So ein bisschen wie es der Popmusikbranche irgendwie vorgeworfen wird. Klingt im Prinzip alles gleich und egal, ob jetzt ein Künstler aus Brasilien, den USA, Japan oder Deutschland kommt, ist alles Popmusik, hört sich alles gleich an. Würdest du sowas auch sehen oder tendenziell eher nicht?
Nee, das glaube ich nicht. Es findet eine Internationalisierung statt, aber es gibt schon, jeder Kulturraum hat so eigene Erzählperspektiven und auch einen anderen kulturellen Background und andere Geschichten auch, die mal für das Ausland interessant sind, meine ich. Also ich glaube, das ist eher eine Bereicherung. Und so wie es auch wir heute doch längst nicht alle Musikstücke von irgendwo gehört haben.
Ja. Ja.
Es gibt natürlich, wie in der Popkultur, verschiedene Präferenzen oder leichteren Zugang zu gewissen Themen. Ja. Aber so der deutsche Popsong, ich meine, irgendwie Deutschland mit seiner Musik wird dann doch meistens erfolgreich, wenn es Rammstein ist oder Kraftwerk oder so. Ja. Da guckt man dann, hört man gleich hin. Ich weiß es nicht, ob der deutsche Liebeslied, ob das jetzt in der Popkultur jetzt so erfolgreich ist weltweit. Das ist eher die Ausnahme.
Ja, ja.
Und so ist es bei Geschichten auch, dass wir gewisse Sprachen, Kulturräume viel leichteren Zugang haben oder vielleicht auch schon internationalere Erzählweise haben. Und wir aber da, die jetzt kennenlernen und da auch wieder auch neue Sachen sich vermischen. Also wir Deutschen zum Beispiel haben sehr jetzt gelernt, durch diese Mystery-Serien und so weiter, die jetzt stark auch aus Amerika kamen, und haben da gemerkt, Mensch, das ist ja eigentlich in unserem Kulturraum auch stark verankert, so ein bisschen so das Düstere.
Ja. Yeah.
Bei uns ist ja nicht immer alles happy, schleppy, schleppy. Ja.
Düster können die Deutschen.
Ja. Doch, auf eine besondere Art von düster. Und wir haben auch in unserer Geschichte, in Deutschland 89 und so weiter, einen großen. Wir sind nicht nur Kitsch- und Nazi-Film,
ja,
sondern wir haben auch andere Geschichten, die wir sehr gut erzählen können.
Ja.
Ich glaube, auch wenn ich selber aus der Comedy bin, ich glaube, Comedy, ja, ist jetzt nicht unbedingt unsere Stärke.
Ja, ja. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, ja, irgendwie Kinofilm, Netflix-Serie, wobei Netflix müsste auch, so oft wie wir sagen, müssten die eigentlich diese Folge sponsoren und ganz, ganz große Beträge überweisen. Oder auch Amazon Video, wie auch immer. Oder irgendwie das ZDF kommt oder RTL und ProSieben kommen und würden mit dir Projekte machen wollen. Worauf hättest du am meisten Lust? Streaming, klassisches TV, öffentlich-rechtliches TV oder eher nochmal einen großen Kinofilm machen? Was würde dich irgendwie so anfixen?
Also zwei Dinge. Ich hätte vor allem jetzt mit Erkan Stefan, weil wir seit anderthalb Jahren wieder auf die Bühne gehen und auch jetzt da viel entwickeln, auch Zeichentrick-Sachen jetzt machen auf YouTube. Ich hätte am größten, also ich fände eigentlich Streaming am interessantesten, weil da dein Inhalt bestehen bleibt
im Fernsehen. Ja, ja.
Da gibt es jetzt auch Mediatheken, da kann man auch was abrufen. Aber die Gefahr, dass ich etwas versende, dass es einmal gezeigt wird und dann ist es weg oder auch im Kino, die ist schwer, dass ein Film einfach, der läuft zwei Wochen, dann ist es total schön, das hatten wir beim dritten Film, da war auf einmal, erstens lief der letzte Star Wars Film damals,
ja,
und das war eine Hitzewelle, dann geht kein Mensch ins Kino und dann nach zwei Wochen kommt der nächste Film und du bist erstmal weg vom Fenster und es dauert ein Jahr, bis dein Film wieder irgendwo auftaucht als DVD oder im Pay-TV oder sowas.
Ja,
also
ja.
Da finde ich Streaming eigentlich schon geil, weil du quasi auch längerfristig erzählen kannst, eine ganze Serie, und quasi dass jederzeit sich jemand abrufen kann und immer wieder neu entdecken kann.
Ja, ja. Okay, das heißt, man produziert in Anführungsstrichen so eine Art Evergreen-Content, aber es hängt gar nicht unbedingt am Content selber, sondern eher auch an der Plattform, auf der es abgespielt wird, dass es dann zu einem Evergreen-Content überhaupt werden kann.
Ja und nein. Also bei viele sagen mittlerweile, auch der Moskowitz, also einer der Vorstellungen von Konstantin, sagt, Kino ist eigentlich nur eine Werbemaßnahme.
Okay.
Um einen Film wirklich groß zu machen, dass man sagt, Mensch, das ist jetzt nicht irgendeiner von 100 Filmen, sondern das ist dieser eine Kinofilm.
Ja, ja,
ja. Und wenn du dann Knaller landest, wie jetzt zum Beispiel Das perfekte Geheimnis, ja, das ist natürlich dann groß und jeder kennt es und über Kino spricht man.
Ja, ja.
Über einen Fernsehfilm sprichst du nicht. Und über eine Serie, das dauert auch, bis man über die spricht. Und dann bist du natürlich abhängig, wie weit die Abrufzahl, die keiner einsehen kann, in einer, dich nach vorne pushen, diese Algorithmen. Also das Idealvorstellung, und da hätte ich natürlich sehr große Lust, weil wir auch oft drauf angesprochen werden, nochmal einen Erkan Stefan Kinofilm zu machen, das ist die Champions League.
Ja, ja, okay.
Ja, und das ist natürlich dann, das eher wäre das Erzählerische, wenn ich als Künstler würde sagen, Mensch, so ein Kinofilm dauert halt 90 Minuten, gerade eine Comedy, sollte nicht viel länger sein. Was kannst du da erzählen? Das ist, die Dramaturgie ist eine andere, als wenn du jetzt so eine sowas wie Jerks hast, ja, auch eine Comedy-Serie, die
ja sehr
gut ist, die aber über einen längeren Zeitraum geht. Ja? Da kannst du immer wieder entweder episodisch oder über einen großen Horizontalen erzählen, kannst du ganz anders was erzählen. Dann kannst du auch viel mehr Zeit für Dinge nehmen.
Ja, ja. Wenn man jetzt so guckt, mit dem Thema Erkan und Stefan, habt ihr jetzt ja auch ein Projekt, wo ihr ja auch so eine gewisse Unabhängigkeit dann als Schauspieler habt. Ja? Also ihr habt ein Thema, das gehört euch, damit könnt ihr ja, damit könnt ihr spielen im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt damit irgendwie auf YouTube gehen, so wie ihr jetzt gerade gemacht habt. Ihr könnt euch aber auch hier in Hamburg meinetwegen ins Schmitz-Tivoli auf die Bühne stellen und eine Show abliefern. Ihr könnt aber auch damit losgehen und sagen, okay, wir versuchen jetzt mal entweder selber als Produzent oder mit Partnern einen Kinofilm auf die Beine zu stellen, weil euch gehört das Thema. Das ist ja verglichen mit anderen Schauspielern schon eher eine Luxusposition, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn ich jetzt, ich sag mal so normaler Schauspieler in Anführungsstrichen bin, vielleicht auch kein ganz unerfolgreicher, habe schon mal im Tatort mitgespielt, durfte vielleicht an der Seite von Til Schweiger irgendwie mal im Kino auftauchen, bin schon so ein bisschen unterwegs, dann muss ich aber ja trotzdem um meine Rollen so ein Stück weit kämpfen, wenn ich das richtig verstehe. Wie läuft der Prozess ab? Also du bist Produzent, stimmst dich wahrscheinlich dann mit deinem Regisseur ab, was für eine Art Schauspieler du haben willst, und dann verpflichtest du ja Schauspieler. Wonach geht das? Wie viel spielt Kreativität eine Rolle oder Art des Schauspiels, und wie viel spielen andere Faktoren eine Rolle dabei?
Also zunächst ist es so, wir sind als Erkan Stefan eine Brand.
Ja.
Und mit dieser Brand kannst du ganz anders herantreten. Ja? Wir haben sogar auch mal selber einen Kinofilm produziert, den dritten. Und da hast du wirklich mehr Hoheit über deine Rolle.
Ja.
Allerdings hast du auch den Nachteil, du kannst jetzt nicht 3 Kinofilme im Jahr drehen.
Ja.
Wohingegen du als Schauspieler hast du eigentlich nur das zeitliche Limit, aber du kannst von einem Drehtag ins nächste Projekt hüpfen. Ja, das heißt, du kannst ständig irgendwas drehen. Du kannst heute einen Tatort drehen, nächste Woche gehst du aufs Kreuzfahrtschiff, dann spielst du ein Weltkriegsdrama, das geht.
Ja, ja.
Also diese Freiheit hast du, aber du bist natürlich weisungsgebunden sozusagen. Ja? Du musst hoffen, man sagt auch gerne in der Branche, man ist eine Kameranutte.
Ja, okay. harte Worte heute im Podcast, verstanden.
Du musst hoffen, dass einer Bock auf dich hat.
Ja.
Kannst nur im begrenzten Rahmen Eigenwerbung machen. Also kannst sehr wenig proaktiv sein. Du kannst nur hoffen, dass jemand auf dich aufmerksam wird, dich haben will. Dafür brauchst du, komme ich zum zweiten Teil deiner Frage, wie komme ich an die Rolle ran? Das ist die große Frage. Das hat natürlich viel mit Marktwert zu tun. Ja, also wie gut bekannt bist du?
Ja.
So wird entweder der Produzent entweder auf dich aufmerksam gemacht und du wirst vielleicht besetzt, sogar vom Sender, obwohl der Produzent dich gar nicht will. Die Redakteure haben da eine immer größere Macht in den Sendern. Die entscheiden letztendlich bei Auftragsproduktionen fürs Fernsehen, weil da ist der Produzent nur der Ausführende.
Ja. Ja,
ist weisungsgebunden, mehr oder weniger der Sender entscheidet da stark. Nach außen wird es so oft anders dargestellt, aber der Auftraggeber entscheidet da beim Fernsehen, logischerweise. Beim Kino ist es ein bisschen anders, aber auch da reden die Redaktionen sehr stark mit rein. Jedenfalls kann es sein, dass weil du so Marktwert hast, wirst du da vorgeschlagen. Da heißt es so, keine Ahnung, die Turmala, die läuft.
Ja, okay.
Oder bei der Furtwängler, da wird immer zugeschaltet. Oder bei der Ferris ist ein Quotendealer, läuft.
Ja.
Dieses hohe Standing und diesen Bekanntheitsgrad. Ansonsten kannst du nur hoffen, dass ein Caster dich vorschlägt. Also der Caster hat dich kennengelernt. Die Caster, wer es nicht weiß, sind quasi diejenigen, die für den Produzenten die Schauspieler suchen. Die haben quasi einen guten Überblick über alle Schauspieler, die es in Deutschland gibt.
Ja.
Der Produzent kommt hin und sagt, ich möchte jetzt hier eine Liebeskomödie drehen, wer könnte denn der betrogene Ex-Mann sein? Dann sagt er, ach, da kenne ich den John Friedman, der ist super, der passt genau auf diese Person hin. Ja? Und der Caster macht quasi Vorschläge an den Produzenten oder den Sender.
Ja.
Und da kannst du nur hoffen, dass ein Caster dich mag oder dass dich toll findet oder sowas. Ja.
Ja. Das ist ja dann, der Caster findet einen wahrscheinlich dann toll, weil man eine bestimmte Art von Schauspieler ist oder Schauspielerin, gut oder schlecht oder wie auch immer, also es aus seiner Perspektive ist. Inwieweit spielt dabei aber auch eine Rolle, ob ein Schauspieler eine Marke ist? Also ich sag mal so, jetzt wenn George Clooney zur Verfügung stehen würde für einen deutschen Kinofilm, wäre wahrscheinlich komplett wurstegal, was das für eine Rolle ist irgendwie, wenn der sagt, ich mach's. Dann wird wahrscheinlich jeder Caster sagen, alles klar, lass den mal mitmachen hier, weil irgendwie damit können wir es ins Kino bringen. Aber der ist ja eine Ausnahme. Inwieweit spielt sowas eine Rolle wie ich bin Schauspieler und ich habe 5 Millionen Instagram-Follower oder ich bin eine ganz große Nummer auf Facebook oder keine Ahnung, ich bin auch ein cooler YouTube-Typ oder so. Also solche Themen, so die neuen Medien und da der direkte Zugang zum, ich nenne ihn mal Kunden, also Kinozuschauer, mhm. TV-Zuschauer, spielt das auch schon eine Rolle oder ist das noch komplett außen vor?
Nein, also es gibt viele sehr gute, unbekannte Schauspieler, die nicht arbeiten.
Ja.
Und es gibt ein paar sehr bekannte Schauspieler, nicht so gute Schauspieler, die viel arbeiten.
Ja.
Das heißt, da ist der Name schon entscheidend. Andererseits kann aber auch ein Hindernis sein. Also wenn du jetzt quasi, du bist diese Marke, die steht für das XY. Und dann gibt es vielleicht ein spannendes neues Netflix-Projekt oder ein anderes Streaming- oder Sky-Projekt. Sky ist ja da auch ein guter Name. Dann steht dir das vielleicht sogar im Weg.
Okay.
Dass du zu bekannt für dieses Image bist. Also zum Beispiel Erkan Stefan und John Friedman und Flo Simbeck. Uns stand es oft im Weg, das sind ja Erkan und Stefan. Die machen, wenn dann überhaupt Comedy, können die denn was anderes?
Ja, okay.
Und selbst bei Comedy ist es ja, haben wir gar nicht so oft die Chance bis jetzt gehabt, das zu zeigen, was wir an Timing und so, was wir da im Spiel drauf haben. Generell die klassischen Sender denken schon eher so, dass sie sagen, Mensch, wie bekannt ist denn der? Weil die auch auf Quote achten, die Öffentlich-Rechtlichen, was sie eigentlich nicht tun sollten.
Ja.
Der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist nicht, auf Quote zu achten. Ne? Sie tun es aber, weil sie sagen, sie müssen sich auch rechtfertigen für das Geld, das sie ausgeben. Da gibt es auch in der Branche viel Unmut, dass man sagt, seid doch mal ein bisschen mutiger.
Ja, ja.
Manchmal ist es aber auch ein Mix, dass man sagt, ich nehme jetzt den, der da so bekannt ist, für die jüngeren Zuschauer, den nehme ich aus den sozialen Medien, ja. Dann nehme ich aber, weil ich habe bei den klassischen Sendern eher ein älteres Publikum, dann nehme ich halt dann quasi noch den kennt das Zuschauer aus der Bunten oder die Dame kennt man jetzt vom Frauenspiegel.
Ja.
Und das gibt's auch, und dann kommt's immer aufs Projekt an. Aber, klar, Bekanntheit und Name ist eigentlich, macht sie immer noch mal viel, viel leichter.
Ja. Das heißt, als Schauspieler, auch so ein bisschen an seiner eigenen Marke zu bauen, macht schon auch Sinn, strategisch. Und dabei kann man dann wahrscheinlich irgendwie viel richtig, aber auch ein bisschen was falsch machen. Also wichtig, ich würde da jetzt mal so rein interpretieren, der Spruch, den ich aus der Musikindustrie kenne, any promotion is good promotion, der passt da nicht so ganz. Aber generell ein hoher Bekanntheitsgrad hilft. Und wenn ich das schaffe, auch nachhaltig als Marke sozusagen zu positionieren, dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit auf die guten Jobs.
Auf jeden Fall. Also du musst dich halt, musst dir auch darüber bewusst werden, was sind meine Stärken oder welches Image will ich haben oder wer bin ich? Ich meine, wie weit will ich da authentisch sein? Ich glaube, das ist immer ganz gut. Und wo will ich hin und wo sind meine Stärken? Also du kannst eine Marke sein in der Szene.
Ja.
Also es gibt viele Schauspieler, die werden in der Szene hochgehandelt, die kennen die Zuschauer gar nicht.
Oder okay.
Die fallen denen gar nicht auf. Das heißt, der so und so, der ist ja ganz toll. Also, der kann das fantastisch spielen, da ist auch viel Gelaber oft dabei.
Ja, ja. Ja.
Aber dieser wird dann immer wieder da besetzt von diesem Regisseur, der ganz toll ist. Und das kann auch sein. Und dann kann es aber auch sein, dass du quasi total bekannt bist, aber an diese Rollen gar nicht rankommst.
Okay. Ja. Okay.
Oder ich sag's mal zum Beispiel Sibylle Kekkeli, die hat ja ihren zweiten Filmpreis bekommen und hat gesagt, hey Leute, ich bin übrigens auch als Schauspielerin buchbar. Die hat dann irgendwie nach dem ersten Filmpreis 2 Jahre lang keine Rollen bekommen, weil sie hieß, war A zu teuer und B ja bekannt für Gegen die Wand.
Ja.
Und dann irgendwann durfte sie mal Tatort machen und dann war sie plötzlich bei Game of Thrones und dann ging das wieder.
Ja, ja.
Das ist immer so ein Va-Bon-Spiel, ja. Also wie will ich oder will ich als die starke Instagram-Marke bekannt werden? Will ich der Typ sein, der auf Instagram so viele tausend Follower hat? Ja, okay, dann ist natürlich für junges Publikum das ein tolles Ding. Aber das funktioniert auch nicht immer.
Ja.
Also es lassen sich die Sachen nicht immer eins zu eins übersetzen. Es gibt auch Comedians, die füllen die Hallen.
Ja. Ja,
dann kommt der Kinofilm raus und keiner schaut ihn an.
Okay. Ja,
und es gibt aber auch Leute, die sind im Kino voll bekannt, machen da irgendwas anderes und dann funktioniert es nicht. Also jedes Medium hat auch so sein Publikum.
Ja, ja. Das heißt, man kann wahrscheinlich da an der Kreativ-Film-Front, nenne ich sie mal, schon viele Faktoren beeinflussen. Am Ende des Tages ist aber immer noch ein Kreativprodukt, was man da an den Mann oder die Frau bringt. Und da entscheiden ganz stark Emotionen, ist es nicht so gut planbar. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Auto verkaufe, was auch emotionsgetrieben an vielen Stellen ist, da habe ich aber ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die ich planen und konkret bauen kann. Bei so einem Filmprojekt spielt einfach Emotion und Kreativität nochmal eine deutlich größere Rolle.
Und Glück halt. Also beim Kino ist leider zum Beispiel das Wetter spielentscheidend.
Ja, ja.
Deswegen man hat es lange gemieden, im Sommer Filme rauszubringen, weil man gesagt hat, da geht ja eh keiner ins Kino. Also haben sich alle im Winter gedrängt. Ja. Oder im Frühling. Und dann plötzlich hast du einen Frühling, der total schön ist und die ersten Sonnenstrahlen, geht auch keiner ins Kino. Ja.
Ja.
Oder das ist sehr risikoreich und du weißt auch nicht, welche Projekte gegen dich anstarten, mit welchem Werbebudget. Also Kino ist Champions League, ist aber auch wirklich hochrisikoreich.
Ja,
weil du hast auch dieses kurze Fenster von ein, zwei Wochen, wenn ein Film da nicht funktioniert, ist er weg vom Fenster. Beim Fernsehen hast du deinen festen Sendetermin, den entscheidet wiederum der Sender, aber auch da ist es so. Ja, wenn dann jetzt plötzlich, du hast einen tollen Film gemacht fürs Fernsehen und dann kommt er just an dem Tag, wo plötzlich die Bayern im Champions League Halbfinale sind. Ja, und schaut den Film auch keine Sau.
Ja.
Oder es ist einfach wunderschön und es geht keiner raus.
Ja, ja. Das heißt, du bist so ein Stück weit ja auch als Schauspieler dann von den einzelnen Projekten abhängig. Also wie gut funktionieren die? Und dass die gut funktionieren, kannst du nur in Teilen beeinflussen selber. Also
als Schauspieler?
Als Schauspieler kannst du kaum was machen wahrscheinlich, außer gut spielen. Was mich auch an der Stelle stark interessiert, ist die Zusammenarbeit mit den klassischen Medien. Ja, wir haben jetzt irgendwie den 5-millionsten irgendwie Instagram-Follower, wenn wir den begrüßt haben als Schauspieler, das ist zumindest mal, muss nicht immer helfen, aber stört auf keinen Fall. Aber wenn ich jetzt mir so angucke, egal, ob ich jetzt so ein mittelbekannter oder absoluter Top-Schauspieler bin, was ich ja wahrscheinlich relativ schnell habe, ist irgendwie die Gala, die Bunte und, weiß ich nicht, die Bildzeitung am Hals, die quasi in mein Privatleben reingucken. Und auch das wiederum kann ja sowohl für den Job positiv sein. Also ja, wenn ich häufiger mal auf der Titelseite der Printbild oder vielleicht auch auf der Startseite von Bild Online auftauche, steigert das meinen Bekanntheitsgrad und hilft vielleicht irgendwie den einen oder anderen Job zu bekommen. Auf der anderen Seite musst du ja auch gerade dann, anders als bei den sozialen Medien, wird da ja dann auch geschrieben und gesendet, was sich da die Redakteure irgendwie ausdenken, in Anführungsstrichen. Wie geht man damit um als Schauspieler? Erstens, wie wichtig sind diese in Anführungsstrichen alten Medien noch? Und wie funktioniert das Zusammenspiel? Weil am Ende ist doch so ein Stück weit wahrscheinlich auch geben und nehmen. Ich lasse dich so ein bisschen bei mir hinter die Kulissen schauen und dafür gibst du mir irgendwie auch mal, keine Ahnung, einen Beitrag bei Leute heute im ZDF.
Ja, also das muss jeder sehr früh für sich selber entscheiden. Da sind natürlich auch die Schranken gefallen, weil durch Instagram, soziale Medien viel ein intimerer Einblick gewährt wird oder abgefragt wird für dein Leben und viel leichtfertiger damit umgegangen wird, was du zeigst. Ja, ich beim Baden, ich hier beim Bikini, bla bla bla. Generell habe ich für mich immer den Leitspruch gehabt, wer mit der Presse ins Bett geht, muss aufpassen, dass er nicht gefickt wird.
Ja.
Das musst du selber entscheiden. Also wenn du die ins Schlafzimmer lässt und sagst, hey, wir sind ja hier so glücklich und verliebt und so, dann kommt gleich die nächste, dann hofft, also sie wollen dich erst glücklich sehen, dann wollen sie die Hochzeit sehen, dann wollen sie die Scheidung, Kinder sehen und dann die Scheidung, dann den Betrug.
Ja, ja.
Du musst erst gemästet werden, bevor man die schlachten kann, also wenn du jetzt im Extrem bist. Ne?
Ja.
Das kannst du selber entscheiden.
Das heißt,
die Hürde musst du für dich selber irgendwie definieren.
Ja, das heißt, da gilt dann auch, ich glaube, der Matthias Döpfner hat mal irgendwann gesagt, du fährst mit der Bild im Fahrstuhl nach oben, aber im Zweifel fährst du halt auch mit der Bild im Fahrstuhl wieder nach unten. Also das ist jetzt ganz frei zitiert. Ich glaube, so in der etwa war es. Darauf muss man sich dann auch einlassen als Schauspieler, wenn man das will.
Ja, vor allen Dingen bei der Bild, die jetzt natürlich nach diesem Prinzip lebt, ne, mästen und schlachten.
Ja.
Also weil irgendwann, du musst ja immer was Neues bringen. Und auf Dauer ist es langweilig, immer zu zeigen, wie toll du bist.
Ja.
Ne? Also, ja. Und die Menschen wollen ja auch deine Abgründe irgendwann sehen. Und die sind ja auch interessant und deine Fails und sowas. Und wir sind natürlich in einer Gesellschaft, wo Fails und Abstürze und Krisen und Niederlagen, die jeder in seinem Leben kennt, weitlich ausgeschlachtet werden und werden können. Und da sind auch viele Schranken gefallen. Deswegen muss man da vorsichtig sein.
Ja. Ja.
Also du hast natürlich dann über die sozialen Medien mehr Eigenverantwortung und mehr Einfluss und eine Hoheit, eine Gestaltungshoheit. Da zeige ich das, Kind. Also mich wundert, dass viele Leute einfach Babyfotos, auch bekannte Leute, zeigen.
Ja, ja.
Ja. Oder so schwangeren Bäuche und was weiß ich. Das hat man, früher war das noch eine Sensation. Jetzt wirst du da, ist es inflationär. Und ob das immer so toll ist, ja, weiß ich nicht. Also ob man das, oder aus dem Urlaub und so, das war früher eine große Hürde, dass man gesagt hat, früher hat man, hieß es, pass auf, du bist da und da zum Urlaub eingeladen, dann kommt ein Fotograf mit und wir haben exklusiv die Bilder.
Ja. Ja, heute sind die Bilder exklusiv auf Instagram dann.
Also. Ja, genau. Die einen auf Instagram, die anderen werden noch so verkauft, die anderen so verkauft. Das ist inflationär. Es muss jeder, es gibt natürlich auch andere Leute, die machen das einfach nicht. Also die machen, da sind da sehr streng
an den
ganz starken Behörden.
Ja.
Sind dann oft auch vielleicht auch interessanter manchmal. Also es ist, kommt immer auf dieses Image an, den Schauspieler und auch in welchem Genre du dich bewegst.
Ja. Inwieweit hat das Genre einen Impact darauf?
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Elias Mbarek nimmst, der sehr früh frei mit umgegangen ist, wieder hier sein Sixpack und hier wieder gezeigt und da wieder gezeigt, obwohl er natürlich auch über sein Privatleben du jetzt doch nicht so viel weißt, ja.
Aber
hat natürlich da eine große Followerschaft in einem Genre geschaffen, Kinofilm, jugendliches Zielpublikum, die da eine hohe Affinität zu sozialen Medien hat, da war das super, war das bestimmt nicht schädlich, sondern bestimmt sehr hilfreich.
Ja.
Ich weiß es nicht, wenn du jetzt ein Weltkriegsdrama machst oder ein, oder zwei ein Film über Sexualleben von 70-Jährigen und dann nimmst du da dementsprechend die Schauspieler aus dem Alter, ob das Zielpublikum jetzt auf den sozialen Medien so stark vertreten ist oder ob die nicht jetzt eher in den klassischen Medien über diesen Film, auf diesen Film aufmerksam werden. Ja, es ist, das meine ich jetzt mit Genre.
Okay. Oder mit, hast du, du bist ja jetzt schon, euer erster Film war 99?
Kino war 2000,
ja. 2000, das sind ja 20 Jahre, die du jetzt auch schon im Business unterwegs bist. Du hast nicht nur in Anführungsstrichen in dem Fall wieder als Schauspieler gearbeitet. Wenn da jetzt ein junger Kollege oder eine junge Kollegin auf dich zukommt, gibt es irgendwas, was du denen raten würdest? Also so, insbesondere im Umgang mit Medien, mach bestimmte Fehler auf gar keinen Fall oder dieses oder jenes solltest du auf jeden Fall, also nie, weiß ich nicht, niemals eine Interviewanfrage von der Gala ablehnen oder auf gar keinen Fall eine Interviewanfrage von der Gala annehmen oder gibt es da irgendwie so Grundregeln, wo du sagen würdest, vielleicht auch unabhängig jetzt von dem speziellen Medium Gala?
Also generell als Schauspieler würde ich erstmal sagen, was du mitbringen musst, ist vor allen Dingen Geduld.
Ja.
Also die Schauspielerei hat sehr, sehr viel mit Warten zu tun. Selbst Schauspieler, die viel zu tun haben, haben im Winter nicht so viel zu tun, weil da gedreht wird. Können sie vielleicht ein bisschen Theater spielen, aber ein normaler Mensch hat 200 Arbeitstage im Jahr und Schauspieler kann froh sein, wenn er 50 hat.
Okay.
Ja? Deswegen kriegst du auch für diesen einen Tag viel, viel mehr Geld, weil du halt zur Verfügung stehst. Auch wenn du einen Film drehst, verschieben sich die Drehtage ständig. Das heißt, du bist halt in einem Zeitraum von 2 Monaten zur Verfügung, dass du 10 Tage arbeiten kannst.
Ja.
Also viel Geduld auf die nächste Rolle und so weiter und so. Du musst auch psychologisch bereit sein für diese Achterbahnfahrt. Und du musst wissen, dass nur ganz wenige Schauspieler 30 Jahre lang auf einem hohen Niveau Geld verdienen und Arbeit haben.
Ja.
Selbst wenn du 5 Jahre lang der Superkommissar warst, dann wird einfach diese Serie abgesetzt und du warst halt dann dieser Kommissar. Du wirst dann nicht automatisch befördert zum Oberkommissar in einer anderen Serie, so wie im normalen Berufsleben, wo du dir eine Karriere aufbaust, sondern du hast halt deinen Namen und dein Image und das kann dir unter Umständen auch im Weg stehen.
Ja,
weil die Frage war ja eigentlich, was der Umgang mit Medien. Ich glaube, das muss echt jeder für sich selber entscheiden. Du musst über die Gefahren bewusst sein, dass du eben, wie wir es gesagt haben, gemästet und geschlachtet werden kannst.
Ja.
Und da musst du darauf vorbereitet sein.
Okay, daran würdest du dann, oder du würdest sagen, wenn mir das bewusst ist, dann muss ich halt im Umgang mit den Medien das so aussteuern, dass ich mich immer wohlfühle und dass die Höhe, die ich gerade erklimme, sozusagen nicht zu hoch wird, als dass ich den Absturz nicht überleben würde.
Martialisch formuliert. Ja, du musst auch gar nicht so bekannt sein, aber wenn du natürlich jetzt einen sehr intimen Einblick in dein Leben, deine große neue Liebe bringst, ja, und dann ist es dann nach 4 Monaten doch vorbei oder nach einem halben Jahr die Trennung oder fährst über diesen Menschen, den du gerade erst kennengelernt hast, die im wahren Leben viel mehr Dinge, aber in der Presse hast du dir schon alles erzählt und dann wird das auch ausgebraten, auch wenn du nicht so bekannt bist und das musst du aushalten können.
Ja, ja.
Auch dieser das ist nicht immer nur ein freundlicher Blick von der Presse, sondern du musst schon wissen, und ich würde eigentlich sagen, wenn du da nicht so sicher bist und auch wenn du noch jünger bist, ich würde das immer mit Beratung machen.
Ja.
Leute, die sich da auskennen.
Ja. Wie hast du da deinen Weg gefunden? Hast du Beratung gehabt von einer Künstleragentur oder einem PR-Menschen?
Nee, also ich hatte natürlich, weil unser Glück war, dass wir zu zweit waren, also mein Partner, und dass wir vorher auch schon befreundet waren, dass wir uns auch oft abgestimmt haben. Wie siehst denn du das? Und da hatte ich dann schon mal ein zweites Paar Augen, das ja. So aus einer anderen Sichtweise. Und dann gesagt, du, das ist mir jetzt eigentlich zu privat, oder ich habe gesagt, mir ist es zu, oder das ist zu, keine Ahnung. Das war schon mal gut, und wir sind da so langsam angewachsen. Und dann hatten wir, je nachdem, also für den Kinofilm hattest du eine Art, der Verleih oder der Produzent hat eine andere Presse engagiert, oder Presse der Frau, nur für dieses Projekt engagiert, als später, wenn du bei ProSieben warst, hatten die auch wieder eine Presseabteilung. Ich hatte jetzt nie jemanden, der quasi meinen künstlerischen Werdegang plant und berät.
Ja, ja.
Wäre vielleicht stellenweise gar nicht schlecht gewesen, wenn ich den gehabt hätte, sondern ich habe das alles aus Eigenerfahrung kennengelernt.
Ja. Es gibt noch zwei Themen, die mich interessieren sehr, sehr stark. Einmal, du hast eben das Thema Geld verdienen angesprochen. Wir fragen tatsächlich bei uns im Podcast häufiger auch dann mal, wie funktioniert es eigentlich, wie gut kann man von dem Job leben, die unsere Partner oder unsere Interviewpartner haben, einfach vor dem Hintergrund, dass egal ob jetzt so wie du als Schauspieler, aber wir hatten ja auch schon Top-Politiker dabei oder auch mal irgendwie Geschäftsführer und Vorstände von größeren Wirtschaftsunternehmen, da ist es ja von außen immer betrachtet so, da wird man so richtig Geld verdient und man lebt ein Leben in Saus und Braus. Jetzt verständlicherweise werden wir nicht gerade deine Einkommenserklärung gerade jetzt hier veröffentlichen wollen, aber kannst du unseren Hörern ein Gefühl dafür geben, wie die wie Glanz und Glamour sich sozusagen auch nicht unbedingt Kontostand, aber in der Möglichkeit, sozusagen finanziell abgesichert zu leben bei Schauspielern auswirkt und vielleicht auch, wie groß die Spreizung da ist?
Also ich glaube, wir machen sich viele Leute ein falsches Bild. Schauspielerei ist ein sehr hochriskantes Metier, wenn man sagt, ich will da reich werden. Es können 10, maximal 20% der Schauspieler wirklich gut davon leben.
Dann gibt es noch 20%, wow.
Maximal, die wirklich gut davon leben können.
Ja.
Dann gibt es, also gut im Sinne nicht, von ich kann mir eine Miete zahlen, so, sondern wirklich so schön dickes Auto und so weiter. Ja. Also
ja.
Eigenes Haus, Eigenheim. Dann gibt es so vielleicht nochmal 30%, vielleicht sogar auch 40%, die da so über die Runden kommen. Ich sag wirklich, über die Runden kommen.
Ja, ja.
Und dann gibt es bestimmt 30-40%, vielleicht sogar noch mehr. Das ist völlig sinnlos.
Okay.
Die können überhaupt nicht davon leben.
Also ja.
Die hangeln sich so durch, machen irgendwie 1000 andere Sachen nebenbei, ja, oder hören es dann auch nach ein paar Jahren, geben sie es wieder auf. Also das ist hochriskant. Dann noch, meine Frage, wie viele Schauspieler kennt man, die seit 30, 40 Jahren wirklich im Business sind und da gut von leben können? Da gibt es ganz wenige, weil
ja.
Es ist schwierig. Du, als Frau zum Beispiel, du kannst als 20-Jährige die tolle Liebschaft sein oder das Objekt der Begierde. Das ändert sich mit 30. Es gab lange Zeit für Frauen wenige Rollen, wenn sie über 30 waren.
Okay.
Hatten es Männer einfacher. Hat sich dann geändert. Gab dann immer mehr so den Typ der weiblichen Ermittlerin, ja, zum yeah. Beispiel oder so. Also früher waren Frauen oft nur bessere Nebendarstellerinnen. Also die waren halt, wie gesagt, das Objekt der Begierde. Oder du alterst auch als Frau oder du veränderst Dinge. Das ist bei anderen Berufen anders. Da kannst du wirklich über 30, 40 Jahre eine Karriere aufbauen. Ne? Ja. Aufsteigen, wächst vielleicht auch mal die Firma, aber du hast einfach ein ganz anderes CV als Schauspieler. Du bist so eine Marke und die kann dir auch im Weg stehen.
Ja, ja. Und
wenn du der Glamour nach außen, weil das die zweite Frage war, wenn du mit Kollegen sprichst, die über den roten Teppich laufen, ja, und dann fragst du, wie schaut es bei dir aus? Und wir in der Folge halt sagen, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, nächsten Monat, was ich mache, wo ich die Kohle hernehmen soll, ja. Und der Anzug ist nur geliehen oder das Kleid ist nur geliehen und guck mal, hier ist auch schon ein bisschen abgewetzt, sieht man ja nicht so.
Ja, ja. Okay, das heißt, das Klischee vom armen Künstler sozusagen ist gar nicht so sehr Klischee, sondern das ist schon auch relativ stark verbreitet in der Schauspielerszene.
Das ist harte Realität. Also natürlich lockt es auch viele an, dieser Glamour, dieses Schein und Sein und denken, boah, da geht es ganz schnell, ich kann viel Kohle verdienen und jetzt läuft es ein Jahr super, aber das ist die absolut harte Realität, vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Krise. Es ist noch härter geworden, weil ganz plötzlich viele Aufträge, Filme einfach nicht gedreht werden und du stehst vor dem Nichts.
Ja.
Also das ist wirklich Schauspielerei, also gerade jetzt auch als Mann, wenn du sagst, ich will davon langfristig eine Familie ernähren, ja, schwierig, es ist sehr riskant.
Ja.
Es klappt manchmal und wenn man seinen Traum verfolgt, ich will auch niemand die Träume nehmen, nur das wird eigentlich viel zu selten gesagt, wie schwierig finanziell und psychologisch das Leben als Schauspieler ist.
Ja, ja. Ich muss gestehen, im Laufe des Gesprächs, ich habe immer noch mehr Themen auf dem Zettel, die ich unbedingt mit dir besprechen wollen würde, aber ich gebe mal ein bisschen Gas und versuche nochmal so ein paar Punkte in unserem Gespräch abzuhaken. Was ich auch in dem Fall sehr, sehr interessant finde, ist, du hast gerade davon gesprochen, dass sich die Rolle der Schauspielerinnen in den letzten Jahren geändert hat dass das Thema Nebenrollen und fehlende Hauptrollen für Schauspielerinnen, was in dem Zuge natürlich irgendwie einem sehr schnell durch den Kopf geht, ist die gesamte MeToo-Debatte, die es auch schon länger gibt, aber ja auch insbesondere in der Kreativszene. Und wenn man das so verfolgt, dann hat man das Gefühl, dass zumindest über viele Jahre, ich sag mal so, alte weiße Männer in der Kreativ- und Filmbranche das Sagen hatten und denen ja einfach ihre Macht auch einfach super hart ausgenutzt haben. Hat sich das in deiner Wahrnehmung verändert in den letzten Jahren? Ich sag mal jetzt irgendwie das scherzhaft wird ja auch oder wurde zumindest früher von so Besetzungscouch und solchen Themen gesprochen. Diese ich sag mal, absolut indiskutablen Umstände, sind die besser geworden oder gibt es sowas immer noch?
Also ich sag mal, aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt noch nicht so viele Angebote von Frauen bekommen, dass Sex gegen Rolle.
Ja. Vielleicht liegt das auch daran, dass weniger Frauen Produzenten sind.
Wenn ich über einen roten Teppich laufe, zwischen den ganzen anderen Männern im schwarzen Anzug, werde ich auch nicht so oft fotografiert wie die Frau, die fast nichts anhat.
Ja.
Das ist auch eine Realität. Also ich finde die Debatte richtig. Ich finde, da gibt es extreme Missstände und so weiter. Und da hat sich sicher einiges geändert. Allein schon die Sensibilität,
ja,
die Wahrnehmung hat sich extrem geändert und man passt mehr auf. Finde ich auch gut. Ich habe sogar mal auch einen Workshop mitgemacht, beziehungsweise für andere den mitgemacht, zum Sehen quasi, wie drehe ich eine Sexszene, wie gehe ich da unter Beachtung der MeToo-Diskussion, generell den Respekt vor Frauen. Wie gehe ich da so mit um, dass ich trotzdem so eine Szene spielen kann? Das ist, da gibt es noch viel zu tun, das ist wichtig. Das ist richtig. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Erfahrung und ich bin völlig für Gleichberechtigung für alles und ich finde, man muss das alles thematisieren. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, Entschuldigung, wenn ich auf vielen Events bin,
ja,
dass es viele Frauen gibt, die das sehr bewusst einsetzen und sehr gern damit arbeiten, dass sie Objekt der Begierde sind.
Okay.
Also ich will da keinem Opfer zu nahe treten, ich will auch niemandem was unterstellen, aber zur Wahrheit gehört das auch, dass manche Frauen das wirklich benutzen und einsetzen. Ob du als Mann das benutzt und ob die Frau jetzt quasi nur Opfer eines Systems ist, ja, das ist eine andere Frage. Aber da gibt es auch viele, die proaktiv sind.
Ja.
Die natürlich auch nur bis zum gewissen Grad, aber die da Optionen haben, die ich als Mann nicht habe.
Ja.
Das ist so.
An der Stelle ist, ich glaube, ist durchaus wichtig klarzustellen, so wie du es auch gerade gesagt hast, dass ja, wir beide uns darüber einig sind, dass das Ausnutzen von Machtpositionen auch von Männern in Richtung Frauen absolut indiskutabel ist und dass diese MeToo-Diskussion absolut ihre Berechtigung hat und auch unbedingt geführt werden muss.
Da stimme ich dir komplett zu.
Ja.
Da stimme ich dir bei, ja.
Was halt jetzt vielleicht irgendwie da nicht inhaltlich nicht ganz so dicht dran ist, aber was schon auch mich dann irgendwie in meinen, ja, was mich umtreibt, ist, wenn ich mir angucke, wer Schauspieler ist und wenn man sozusagen als Schauspieler, da gibt man ja sozusagen seine Persönlichkeit auch ein Stück weit Preis, beziehungsweise wie du ganz zu Beginn geschildert hast, man verschmilzt die Persönlichkeit, die eigene verschmilzt so ein bisschen mit der Rolle hier und da. Sprich, man wird da als komplette Person sozusagen wahrgenommen ganz oft. Anders als andere, die in der Öffentlichkeit stehen. Also ein Profifußballer wird vielleicht dafür wahrgenommen, dass er gute Flanken schlagen kann. Oder ein Musiker wird dafür wahrgenommen, dass er irgendwie gut Gitarre spielen kann. Bei Schauspielern ist es ja häufig so, dass die komplette Person dort in der Wahrnehmung ist und dass ganz viel auch vielleicht Charaktereigenschaften von Rollen auf die Personen
projiziert werden.
Ist das ein Thema, was du siehst und macht den Job vielleicht auch ein bisschen schwieriger?
Ja, da muss man sich total darüber bewusst sein. Also ich meine, wir Männer haben es da vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir Männer werden jetzt nicht so sehr immer nach dem Aussehen bewertet.
Ja.
Also einfach gesellschaftlich, sondern beim Mann war es lange egal, was du anhast. Und ja, bei einer Frau ist es dann schon eher so, dass sie einfach gesellschaftshistorisch, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass eine Frau schon eher mal nach ihrem Aussehen beurteilt wird.
Ja, ja.
Und das geht natürlich dann eher auch an die Person ran. Also die Kehrseite mit alles, dass eine Frau das dann viel mehr trifft, wenn jemand sagt, du siehst hässlich aus oder du siehst alt aus oder das gefällt mir nicht. Wir Männer, wir sagen, naja Gott,
ja.
Ich habe halt keine Ahnung, zu große Ohren oder bin halt, aber ich bin sonst ein Typ. Also wir können da eher mit umgehen, weil wir das nach anderen Dingen bewertet werden. Und das ist für eine Frau natürlich gemein, weil als Schauspielerin mit deiner gesamten Person, wie du es richtig sagst, im Gesicht, man kann dir in deine Augen, in deine Seele reinschauen, wenn du etwas spielst. Und da fallen sehr viele Schranken und da bist du plötzlich sehr, sehr verletzlich.
Ja, ja.
Wie du sagst, ein Fußballer, mein Gott, der versucht auch auf sich aufmerksam zu machen, wenn er jetzt wilde Haare hat oder was weiß ich was. Ja, diese komischen Halbnazi-Schnitte, die sie zur Zeit alle haben, an der Seite kurz und oben lang. Das ist absurd. Jedenfalls, aber da guckt dir jetzt keiner so in deine Seele rein. Und du hast es schnell gelernt, irgendwie Larifari-Interviews zu geben und vielleicht hast du mal einen Skandal mit einer Spielerfrau. Aber ja, als Schauspieler, je nachdem, wie ernst du den Beruf nimmst und welche Art des Spielens du verkörperst,
ja.
Klar, das Interessante ist ja, das, was passiert in deinen Augen. Sehe ich was von deiner Seele? Wie authentisch ist die Figur? Ist es nur gespielt? Oder das ist ja nicht immer das, was ich sage, sondern es ist die Art und Weise, wie ich sage, der Subtext und das, was in den Augen passiert. Und das kann schon sehr nah an dich rangehen. Da musst du aufpassen, wie nah du das ranlässt.
Ja, ja. Da ist es dann, ja, ist einfach die Gefahr, verletzt zu werden, würde ich einfach so als Außenstehender bei einem, also auch gefühlsmäßig verletzt zu werden, durch Bewertung ist bei Schauspielern vielleicht im Zweifel ein bisschen einfach mehr als bei anderen, in anderen Kreativberufen oder in anderen Berufen, wo man in der Öffentlichkeit steht.
Ja, ich glaube, das ist beim Schauspielern schon am extremsten, stimmt, weil du kannst wirklich auch ein ganz toller Maler sein oder Skulpturist oder Trompeter, aber nicht dein Gesicht, deine Seele ist sichtbar. Und deswegen meine ich, musst du als Schauspieler psychologisch echt ein gutes Rüstzeug dabei haben. Ne?
Ja, ja.
Aufpassen, dass das nicht zu nahe geht. Ja, auf jeden Fall.
Ja, okay. Ich habe ein Thema noch, was ich ganz, ganz spannend fand. Du hast erzählt, beziehungsweise der Kollege, vielen Dank an der Stelle an Alex, der Kollege, der uns zusammengebracht hat, erzählte, du fährst auch Motorrad und bist da auch Markenbotschafter sozusagen. Mhm. Das ist jetzt ja für einen Schauspieler gar nicht so gewöhnlich. Also magst du kurz sagen, was da dahinter steckt? Fährst du einfach gern Motorrad und dann haben die hat die Firma gesagt, wir stellen dir einfach mal ein Motorrad und es ist schön, dass du damit rumfährst. Oder was ist das? Oder ist das vielleicht sogar so eine Art zweites Standbein, um so ein bisschen unabhängiger zu sein?
Nö, also es ist so, ich habe schon 10 Jahre kein Auto mehr. Ich wohne in München im Schwabing, bin dann viel Roller gefahren. Also als Schauspieler wirst du abgeholt, brauchst kein Auto und ich brauch's einfach nicht in der Großstadt. Und bin ich viel Roller gefahren, bin dann irgendwann zu gefährlich und habe gedacht, jetzt mache ich Motorradführerschein vor 5 Jahren. Und dann habe ich total Feuer gefangen.
Ja.
Dachte, welche Maschine hole ich mir? Und dann war eigentlich für mich die logischste Maschine in der Bonneville T120, die kam da gerade neu aus.
Ja.
Das ist genau mein Stil. Sieht so ein bisschen sieht aus wie ein Oldschool-Motorrad, also ein Heritage-Bike, sagt man.
Ja.
Hat die neueste Technik, ABS und alles. Und das war genau mein Ding, mich fortzubewegen. Damit kannst du reisen, damit kannst du dich in der Stadt mit bewegen. Die hat Dampf, aber kann aber auch Gepäck aufnehmen. Die fand ich super. Und dann habe ich mir eine gekauft.
Okay.
Selber. Ne? Und dann über meinen Triumphhändler hier in München, der super ist, da habe ich dann die Triumph-Leute kennengelernt, weil ich dann im Glemseck war, so auf diversen Motorradtreffen, wo dann auch so Triumph-Leute waren. Da sind wir ins Gespräch gekommen und denen gesagt, Mensch, du bist ja echt, du fährst ja wirklich gerne Motorrad. Sag ich, ja,
ja.
Ich fahre. Und ich bin dann auch letztes Jahr mit meiner Maschine bis nach Barcelona gefahren und mit der Fähre nach Mallorca. Und dann wieder zurück. Das war so mein größter Trip bis jetzt. Und ich finde das super. Und habe die dann immer wieder auf Messen auch kennengelernt, die Leute. Ich habe gesagt, Mensch, was ihr für geile Maschinen habt. Und habe dann von mir aus auch mal, wurde halt mal ein Artikel geschrieben, Mensch, der ist jetzt immer mit der Maschine nach Mallorca gefahren. Oder auf dem Event bin ich halt statt mit dem Taxi mit dem Motorrad vorgefahren. Und dann hat ihm das gefallen, dass ich authentisch bin und dass ich wirklich die Maschinen mag. Und ich mag jetzt auch nicht jede Triumph-Maschine. Oder, beziehungsweise, ich finde, die machen schon sehr gute Maschinen. Es gibt vielleicht eine, also die Naked Bikes, die sind jetzt nicht für mich. Das ist eine Triple. Ja. Ja. Die ist ein hervorragendes Motorrad für die Naked Bikes, aber ich bin kein Naked Bike-Fahrer. Und jetzt habe ich die 1200 der Scrambler, ein wahnsinnig geiles Motorrad. Und ich finde, die machen einfach tolle Maschinen. Und da haben die gesagt, okay, da ist eine Maschine, die steht ja auf dem Buch. Nein, nee, finden wir gut und haben mich da so ein bisschen mehr an haben gesagt, Mensch, was können wir füreinander tun?
Ja? Okay,
so, aber das. Zu dieser Markenbotenschaft gekommen. Also, wir passen, glaube ich, gut zusammen. Sonst würden wir das nicht machen. Es gibt noch einen anderen Schauspieler, Ludwig Trepte, der ist auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Der ist auch in der Triumph-Family.
Ja. Okay.
Ich bin persönlich mit ihm noch nicht gefahren, würde ich gerne mal so Erfahrungsaustausch. Also Motorrad ist etwas, das macht man mit Herzblut. Und das sage ich als Münchner, wo ja eigentlich eine andere Marke sehr präsent ist, die auch tolle Motorräder bauen. Aber ich finde Triumph und ich, das sind genau meine Maschinen.
Okay, also was man ganz klar jetzt gemerkt hat, ist, du fährst auf jeden Fall wirklich Motorrad, ja, also
das war schön und bei Corona, ich wollte wieder ins Mittelmeer fahren,
durfte nicht. ich glaube, ich habe ja selbst ein bisschen den Background im Marketing, was Besseres können sich die Kollegen von Triumph gar nicht wünschen, als da jemanden zu haben, der da so leidenschaftlich hinterher ist.
Irgendwie. Ja, das ist ja okay.
Ja, fein. Ich habe eine allerletzte Frage. Und die stelle ich eigentlich regelmäßig, weil ich auch die Erfahrungen, die meine Gäste in anderen Interviews haben, ganz gerne nochmal teilen wollen würde. Und würde ganz gerne nochmal von dir wissen, gibt's eigentlich eine Frage, die dir immer wieder gestellt wird, die wir heute noch gar nicht so besprochen haben? Und gibt es eigentlich eine Frage, die dir gestellt wird und die dich nervt bis zum geht nicht mehr, die du auf gar keinen Fall würdest beantworten wollen?
Also immer so eine Frage, die immer wieder kommt, die ich total doof finde, also gerade als Erkan Schäfer wirklich viele Sachen gemacht haben, so du bringst einen Kinofilm raus und dann war immer die Frage, was kommt als nächstes?
Ja.
Das heißt, Leute, ich habe jetzt gerade ein Riesenprojekt, ich bin jetzt ungefähr, das kennen ja viele Leute, du hast die Champions League gewonnen und du sagst, okay, was kommt jetzt als nächstes?
Ja.
Das sind also ein bisschen sehr, sehr unreflektiert, also ich entscheide ja immer selber, ob ich eine Frage beantworte.
Ja.
Was mich oft am roten Teppich genervt hat, ist, wenn dann so Fragen zu Sachen gestellt werden, also mir jetzt nicht Erkan, da kann er immer darauf antworten, aber wenn jetzt mir sowas gefragt, hältst du jetzt eigentlich davon, dass das Starlet so und so, mit von dem jetzt sich die Titten hat machen lassen oder irgend sowas, das ist so total ein Dünnsinn. Ja, das ist, hat dann einfach ein bisschen genervt, wo du sagst, Leute, es gibt da echt andere Themen.
Ja,
Als Erkan habe ich aber die Freiheit, mit diesen Themen wunderbar rumzuspielen. Deswegen bin ich auch gerne Erkan, weil da habe ich eine totale Narrenfreiheit.
Ja, okay. Das der Narr am Hofe des Königs sozusagen, der darf alles sagen.
Ja, der König ist ja auch ein Narr zur Zeit, insofern. Zumindest in Amerika. Insofern hat sich das alles, ist alles durcheinander. Es sind so dadaistische Zeiten und das macht es mir, deswegen machen wir auch diese Zeichentricksachen und Erkan und Stefan wieder, weil wir da auch für uns selber was künstlerisch verarbeiten können.
Ja. Okay. Super. Ja, du, John, dann verbleibt mir eigentlich nur noch, mich ganz herzlich fürs Gespräch zu bedanken. Es war eine spannende, interessante Reise durch die Filmbranche und auch durch deine Projekte. Ich sage herzlichen Dank, John Friedmann, und sende viele Grüße nach München und ich hoffe, unseren Hörern hat's gefallen. Vielen Dank.
Ja, dir auch. Ja, auch vielen Dank. War für mich auch sehr interessant. Also beim Fragen beantworten, dann wird einem auch wieder vieles bewusst. Und deswegen nochmal ein Dankeschön von der ISA an die Elbe. Ja.
Alles klar, John. Danke dir. Und
muss an deine Hörer natürlich auch.
Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war John Friedmann. Hat's euch gefallen? Dann freuen wir uns bei den Podcast-Bewertungen auf ganz, ganz viele Sterne und viele nette Kommentare. Aber noch viel wichtiger, hört auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Es wird spannend. Bis dahin.